2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, es ist Montag, der 25. März 2024 und wir haben uns hier versammelt für die, 100. Folge des Melatons. Hooray! Yeah. Ja, aber wir wollen uns gar nicht selber feiern, sondern wir haben tatsächlich ein fantastisches Thema, nämlich grundsätzlich die Nachwuchsarbeit beim FC St. Pauli und dafür haben wir uns einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Wer das ist, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Werden wir gleich ausführlich vorstellen. Ganz kurz vorab einmal das Housekeeping. Wir müssen uns entschuldigen, dass es mit der 100. Folge so lange gedauert hat. Die 99, ihr erinnert euch, haben wir mit Fabian Hürzel aufgenommen. Wir kommen aber momentan einfach zu nichts, weil so viele andere Dinge wichtig sind. Und deswegen restrukturieren wir das Ganze jetzt. Die Orga wird verlagert. Justus macht das ab sofort. Kann also nur besser werden. Der ist dafür heute auch gleich mal nicht da. Damit zu den Personen, die hier heute im Raum sind. Wir sind zu viert. Wir sitzen wieder im Separé der Levi's Music School in der Südkurve des Milan Tors. Und zu meiner Rechten, ich bin Mike, sitzt in einem fantastischen roten Trainingsanzug des noch aktuellen Ausstatters der Nationalmannschaft, Sven.
Ja, moin, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen medial-thematisch passend gerade, aber es hat nichts mit Standortpatriotismus zu tun, sondern ist eher der Tatsache geschuldet, dass ich zu Hause gerade irgendwas greifen musste, um rechtzeitig hier zu dieser hoffentlich und bestimmt ganz tollen Sendung zu sein.
Wenn der jetzt noch pink gewesen wäre, dann hättest du aber richtig abgeräumt.
Ach toll, die Protestnote.
Zu seiner Rechten, Tim.
Ja, moin. Freue mich auch total, hier zu sein, Mike. Ich bin begeistert davon, wie du diese redaktionelle Vorbereitung von mir hier einmal komplett zerschossen hast. Hab mir extra Mühe gegeben, das hier aufzuarbeiten, aber jetzt...
Habe ich doch genau so vorgelesen, wie es da steht.
So fast. Naja, gut.
Das, die, machen wir. Die Frage mit der Podcast-Landschaft machen wir gleich.
Ach so, die machen wir gleich. Ja, okay. Ja,
erstmal sagen wir, wer wir sind.
Okay, ich bin Tim. Hallo.
Sehr freu mich, schön, hier zu sein. Und damit sind wir bei unserem Gast. Wir haben uns gedacht... Wenn wir schon die Nachwuchsarbeit hier vorstellen, dann mit der Person, die das am kompetentesten kann. Und das ist der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FC St. Pauli, Benjamin Liedtke.
Ja, moin moin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und vor allem, dass ich über Nachwuchsfußball sprechen darf.
Und wir freuen uns erst darüber. So, Tim, jetzt zurück zu deinem Plan. Was möchtest du?
Danke, ich wollte das unbedingt unterbringen. Ich habe nämlich, weil wir jetzt so lange keinen Podcast aufgenommen haben, wollte ich einen, ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, ein Podcast, da wollte ich einen Podcast-Tipp abgeben. Ich höre nämlich total gern den Podcast des FC St. Pauli Museums. Und das wollte ich hier an dieser Stelle mal sagen. In der Zeit, in der ihr nicht den Millerton hört, hört den Podcast des Museums. Es ist ganz fantastisch. Was ich schon über Uli Maslow und Hubschrauber im Trainingslager bei auf nassen Fußballplätzen gelernt habe, fantastisch.
Ihr müsst vor allem die Folge über Musik hören, dann habt ihr auch das Gefühl, beim 10. Geburtstag des Millantons dabei gewesen zu sein, weil da wird der ganz oft erwähnt. Und es wird T.S. Ullmann eine Textzeile um die Ohren gehauen, die zumindest vielleicht für einige missverständlich war und er erklärt sie dann.
Ja, da bleibt kein Wunsch offen. Also ist vielleicht auch ganz frisch, weil heute ist Montag. Ich habe das ganze Wochenende, habe ich tatsächlich sogar alte Folgen nochmal gehört, weil ich dachte, oh, da habe ich nochmal Lust drauf. So weit ist es schon gekommen. Deswegen ist Zeit, dass wir hier wieder sitzen.
So ist es. Und jetzt hast du, das hast du mir, als wir die Sendung geplant haben und überlegt haben, mit wem wir das machen, hast du mir den Satz schon um die Ohren gehauen. Und den fand ich damals sehr gut schon. Und jetzt hast du ihn mir ins Skript geschrieben, dass... Musst du jetzt selber machen.
Du meinst, weil man mit steigendem Alter ja der Jugend den Vortritt lassen soll, unterhalten wir uns heute über das Nachwuchsleistungszentrum?
So ist es, ja. Genau. Den fand ich damals schon wirklich gut und deswegen musst du den heute auch bitte bringen.
Genau, und deswegen haben wir uns Benny Liedtke eingeladen und steigen auch direkt voll ein mit den vier Seiten bohrenden Fragen, die wir vorbereitet haben.
Ja, Benni, lass uns doch vielleicht zum Einstieg einmal ganz kurz über deinen Werdegang gerne reden. Der beginnt ja in der Regel mit der Geburt, die in deinem Sollte Fall wann und wo nochmal war?
1987 in Hamburg.
So jung bist du noch tatsächlich. Ja. Okay, aber das Wesentliche für deine heutige Tätigkeit ist ja dann doch irgendwie der Fußball, der dein heutiges Berufsleben prägt. Hast du früher selber gespielt?
Ich habe früher selber gespielt, tatsächlich aber recht spät angefangen. Ich glaube mit 12 oder 13. Aus einem ganz einfachen Grund ist, dass meine Eltern sich eine Vereinsmitgliedschaft nicht leisten konnten. Und so bin ich, glaube ich, mit 12 beim SV Barmbek damals eingestiegen. In dem Moment, wo ich mir durch Zeitung austragen selbst die Vereinsmitgliedschaft bezahlen konnte. Und habe so Fußball angefangen. Und bin dann über den SV Barmbek in der Jugend und dem USC Paloma irgendwann im Herrenfußball gelandet. SC Eibek, SC Sperber. Habe ich mir dann meinen ersten Kreuzbandriss geholt und mich dann dafür entschieden, es nicht weiter zu betreiben. Habe aber damals schon parallel tatsächlich, es war am Ende ein Zufall, durch einen Mannschaftskameraden, der bereits Jugendtrainer war beim SC Sperber, einfach angefangen, Jugendtrainer zu sein. Damals, ich glaube, die Jungs waren 9, E-Jugend, Jahrgang 1997, glaube ich, war das. Und so bin ich eigentlich in dieses Trainerdasein gerutscht, ohne die Absicht, jemals Trainer zu sein, im Fußball zu arbeiten. Und so hat damals alles begonnen.
Wie alt warst du als Jugendtrainer deine ersten Sporen dir verdient hast?
Ich müsste 15 gewesen sein.
15, okay. Aber da hattest du parallel noch gespielt, ne? Ich habe selbst noch hattest gespielt. Du deine Verletzung, genau. Auf welcher Position hast du denn gespielt?
Das ich war ein glänzender Innenverteidiger. Und also in der Anfangszeit Libero, tatsächlich. Damals gab es den Libero noch und ich erinnere mich, weil das passt ganz gut in die heutige Sendung. Ich habe in der E-Jugend noch 11 gegen 11 gespielt und habe so ungefähr 4-mal den Ball berührt in so einem Spiel.
Das weiß ich auch noch. Gänseblümchen pflücken ja. Im eigenen Strafraum.
Tatsächlich.
Das habe ich früher auch gemacht.
Ja.
Okay, aber als Libero, dann bist du ja wahrscheinlich offensichtlich ein Spieler gewesen, der schon immer den Blick für das Ganze auch hatte, ne?
Ich, so kann man es auch beschreiben, oder ich war zu langsam für alle anderen Positionen.
Zu langsam? Mhm. Okay, das wäre auch nochmal so eine Frage. Hattest du Ambitionen, als du angefangen hast, Fußball zu spielen, auch ein bisschen höher zu spielen? Oder war dir selber relativ klar, dass dein Talent an seine natürlichen Grenzen stoßen wird?
Die Frage hat sich tatsächlich anfangs gar nicht gestellt. Dadurch, dass ich spät in den Vereinssport bin, habe ich mich mit irgendwie so Spitzenfußball, Nachwuchsfußball, HSV, St. Pauli irgendwie gar nicht auseinandergesetzt. Ich komme eher noch aus so Bolzplatzgeschichten vor der Haustür mit Freunden, ganz, ganz viel Fußball gespielt, dann spät in den Vereinsfußball eingestiegen. Dann war hinten raus schon irgendwie ganz gut. Und hätte vielleicht für nochmal irgendwie Hamburger Oberliga oder ähnliches gereicht, aber dann mit Kreuzbandriss. Und es hatte noch tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich wieder so in Schuss war, dass ich wieder vernünftig Fußball spielen konnte, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht nochmal und habe es dann im Grunde sein lassen, beziehungsweise habe nachher nur noch, also hinten raus, nochmal so ein bisschen locker Herrenfußball, alte Herren bei Paloma gespielt.
Und wenn du sagst, so Bolzplatz-Sozialisation, schließe ich daraus, dass der junge Spieler Benjamin Liedtke wahrscheinlich nicht unbedingt einer gewesen wäre fürs NLZ des Benjamin Liedtke, oder schließt sich sowas nicht aus?
Na, das würde ich nicht zwingend sagen. Das sind nicht Dinge, die sich unbedingt ausschließen. Ich war schon ein technisch feiner Fußballer. Ich war einfach zu langsam, würde ich sagen. Wahrscheinlich in letzter Konsequenz für Highspeed-NLZ-Fußball, so wie er heute ist, auf jeden Fall zu langsam. Damals, ich weiß ja noch, St. Pauli hat noch hier auf Ascheplätzen gekickt. Das hätte wahrscheinlich noch gereicht.
Okay, alles klar.
Und du hast gesagt, du hast mit 15 ungefähr schon angefangen, als Trainer zu arbeiten. Warum? Was hat dich daran gereizt?
Es hat tatsächlich einfach total Spaß gemacht, mit den Kiddies unterwegs zu sein. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, was möchte ich eigentlich mal beruflich werden, was möchte ich beruflich machen. Und es war auch eher so mal aushelfen, und aus dem Aushelfen ist halt mehr geworden. Und dann hat mir mein Kollege irgendwann gesagt, oh, ich bin jetzt übrigens raus. Und dann bin ich halt irgendwie dabei geblieben und war dann irgendwie mittendrin statt nur dabei. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat Freude gemacht, mit den Jungs unterwegs zu sein, fußballspielende Kinder zu sehen, mit denen Spaß zu haben, auch im Grundsatz irgendwie eine Aufgabe zu haben, irgendwie Kindern zu helfen, das tun zu können, woran sie tatsächlich Freude haben. Und das hat mir immer einfach total viel Spaß gemacht, und so bin ich letztlich ja auch irgendwie darauf gekommen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Macht mir Spaß, macht mir Freude, vielleicht sollte ich das beruflich tun, und bin dann ja auch den Weg gegangen, Lehramt zu studieren, Lehrer zu werden, an die Schule zu gehen. Da war noch nicht vorgezeichnet, dass ich mal Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums werde.
Und also ich war auch aus den gleichen Beweggründen, bin ich mal eine Zeit lang Jugendtrainer gewesen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich war viel zu ehrgeizig dafür, wenn das nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Ich war, glaube ich, kein guter Jugendtrainer. Wie bist du denn dann zum FC St. Pauli gekommen?
Auch das war am Ende eher wieder auch ein Zufall. Der Kollege, der mich damals beim SC Sperber in die Jugendmannschaft eingeschleust hat, der ist, hat mit Fußball als Fußballtrainer aufgehört, hat aber noch parallel weitergemacht in die damals neu initiierte St. Pauli Fußballschule. Und der Leiter der Fußballschule damals war auch, glaube ich, der Grundlagen- und Aufbaukoordinator des Nachwuchsleistungszentrums. Und so führte dann irgendwie eins zum anderen. Es fehlte dort ein Trainer. Dann wurde ich angerufen, bin dahin, hab da irgendwie in der Fußballschule mitgewirkt. Und dann fand der Kollege von der Fußballschule damals irgendwie, dass ich doch relativ interessant sei und hat dann versucht, mich relativ zügig ins Nachwuchsleistungszentrum zu lotsen. Damals habe ich zweimal tatsächlich noch abgelehnt, weil ich einfach mich damit vorher gar nicht beschäftigt hatte und ja irgendwie meine Jungs beim SC Sperber hatte, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon 4 oder 5 Jahre begleitet habe und es mir zu schwer fiel zu sagen, ich hau jetzt ab. Die habe ich tatsächlich noch bis Ende A-Jugend begleitet und bin dann ins NLZ gewechselt.
Hast du denn Lizenzen dann gemacht in der Zwischenzeit?
Ich habe die ersten Lizenzen begonnen. Das war damals die B-Lizenz, glaube ich, in Hamburg. Oder C-Lizenz war, glaube ich, noch vorher. Dann war B-Lizenz in Hamburg. Dann habe ich tatsächlich lange eigentlich nichts mehr gemacht, weil ich das nicht für nötig erachtet habe und weil die Jungs beim SC Sperber zumindest damals nicht auf mich verzichten konnten. Also wenn ich nicht da war, weil ich bei einer Lizenz war, dann fiel das Training aus oder dann konnte der Spieltag nicht stattfinden. Und so hat sich die Frage nie gestellt von, ich mache jetzt eine Lizenz. Und vor allem, also hatte ich den Karriereplan nicht. Ich hatte nicht auf der Agenda, oh, ich muss jetzt noch die nächste Lizenzstufe machen, weil ich möchte mal. Sondern ich hatte halt Lust, mit den Jungs zu sein und dann bin ich auch immer mit den Jungs geblieben. Und habe dann erst hinten raus, als ich bereits beim FC St. Pauli war, eigentlich die Lizenzen in Anführungszeichen nachgeholt.
Das heißt, du hast jetzt eine A-Lizenz, hast du und Fußballlehrer?
Nein, kein Fußballlehrer. Das nächste, was halt anstünde, wäre die A-Plus-Lizenz. Das ist sozusagen der Fußballlehrer für den Jugendfußball. Das hat der DFB ja neu aufgelegt. Ist natürlich mit relativ viel Aufwand verbunden, aber das ist eigentlich so das nächste, was ich in den nächsten 2 Jahren schon nochmal angehen will.
Das ist ja schon spannend. Wir reden jetzt über das NLZ und da denkt man ja immer, da geht's um Fußballspieler, um Talente, die Fußball spielen und möglichst irgendwie als Spieler dann ja dem FC St. Pauli großen Erfolg bringen. Nun wurdest du ja aber auch in gewisser Art und Weise gescoutet wahrscheinlich, oder?
Kann man so sagen, ja.
War da dann, also muss man sich das so vorstellen, dass sich dann tatsächlich jemand zum Spiel vom SC Sperber gegangen ist und geguckt hat, was macht denn Benny da so?
Ich glaube, der Eindruck bei der Fußballschule hat gereicht und ich glaube, das hat einfach im Grundsatz harmoniert und man muss auch dazu sagen, also du musstest erstmal jemanden finden, der das auch so für, ich glaube, damals hat 50 Euro gegeben, der das für 50 Euro macht. Ja, da stand zwar Nachwuchsleistungszentrum drauf, aber das war bei weitem nicht so professionell wie heute. Die hätten wahrscheinlich auch jeden anderen genommen und ich habe dann aber gesagt, ja klar, ich habe da irgendwie Bock drauf und ich steige jetzt ein. Und das waren tatsächlich damals, glaube ich, 50 Euro Aufwandsentschädigung.
Und heute, scoutet ihr heute Trainer, Talente, TrainerInnen, Talente?
Also aktives Scouting von Trainertalenten, nein. Man kriegt natürlich immer mal wieder Empfehlungen und vor allem man hat Berührungspunkte. Also ich komme aus Hamburg, ich habe meine gesamte Fußballsozialisation in Hamburg verbracht. Es macht total Sinn, auch mit Hamburger Trainerinnen zu arbeiten. Das heißt, man kennt die Vereine, man kennt die handelnden Personen in den Vereinen und wenn irgendwo ein junges Trainertalent aufschlägt, dann kriegt man das schon mit. So, und es gibt auch hier wieder unterschiedlichste Kanäle, zum Beispiel unsere Rabauken-Fußballschule, die einen relativ großen Durchlauf für Trainerinnen haben, wo immer mal wieder eine Empfehlung kommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich der Kern der Trainerinnen jetzt bei uns auch schon recht lange da ist. Also ist jetzt nicht so eine große Fluktuation, als dass man jedes Jahr 4 bis 5 neue Trainerinnen braucht, sondern es ist schon auch wichtig, ein Stück weit eine Konstanz zu haben, weil dann sprechen wir so in etwa von der gleichen Haltung, in etwa vom selben Mindset. Ich kenne meine Mitarbeiterin, ich kenne meine Trainerin, man hat auch da irgendwie eine enge Beziehung, ein Vertrauensverhältnis und das ist wichtig im Umgang mit jungen Erwachsenen bei dem, was wir halt tun.
Was zeichnet denn einen guten Jugendtrainer aus deiner Sicht aus? Ist es tatsächlich eine besondere Knowledge im Bereich Trainingslehre, Trainingsformen? Oder ist da der Fokus noch mehr als vielleicht auch beim Erwachsenenfußball auf der Ansprache der Spieler, der zwischenmenschlichen Fähigkeiten?
also ich will jetzt nicht sagen, Fachlichkeit kommt zuletzt, aber es ist relativ weit hinten. Wir haben uns in den letzten 2 Jahren, und das mag auch an sozusagen meiner Lehrersozialisation liegen, sehr viel mit dem Thema Lernen beschäftigt. Und auch da gibt es ja inzwischen eine breite Studienlage. Wir haben recht viel dann mit Hetti gearbeitet, Lernen sichtbar machen. Und der hat ja im Grunde herausgefunden, Lernen vollzieht sich über Beziehungen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste und das Erste, was es braucht in dem Verhältnis Trainer-Spieler, ist eine gute Spieler-Trainer-Beziehung, eine gute Spieler-Coach-Beziehung. Die muss belastbar sein. Erst dann ist tatsächlich ein Verhältnis möglich, wo es Coaching gibt, wo es tatsächlich eine Begleitung gibt. Und das kommt auch nochmal dazu. Im Nachwuchsfußball ist die Komponente Fußballtaktik meines Erachtens nach zu vernachlässigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar keine Rolle spielt. Im Bereich U19, U17 haben wir ja eher professionelle Tendenzen in Richtung Herrenbereich. Aber darunter geht es tatsächlich um den individuellen Spieler und es geht um Individualtechnik und Taktik. Und das ist auch ein, würde ich sagen, großer Kritikpunkt von mir in die deutsche Fußballlandschaft, aber auch intern bei uns, dass natürlich mit dem Übergang in den Großfeldfußball ab der U14 im Grunde begonnen wird, das große Spiel zu spielen. Sich zu orientieren am Herrenfußball, sich zu orientieren am großen Fußball, an den Taktiken, an das, was die großen Trainer irgendwie vorgeben. Und wir vergessen dabei aber, dass wir noch mit 13-Jährigen unterwegs sind, dass die ihre ersten Schritte auf diesem riesengroßen Feld machen und dass die ganz, ganz häufig gar nicht in der Lage sind, diesen großen Fußball nachzuspielen. Und ich sage immer meinen Mitarbeitenden und auch vor allem den Eltern, wir müssen die Betrachtungsweise einnehmen, dass es sich eigentlich ein Stück weit um einen anderen Sport handelt. Wenn wir darauf gucken, als wenn es eine andere Sportart wäre, dann hilft es häufig in der Einschätzung, weil wir eben nicht daran orientiert sind, was wir am Wochenende in der Tagesschau sehen oder im Stadion sehen und versuchen es zu übertragen auf den Jugendfußball.
Das klingt mega spannend. Ich glaube, das werden wir nachher bestimmt auch nochmal vertiefen. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter auf deinen Werdegang gucken, du bist dann hier beim FC St. Pauli so ein bisschen, zumindest habe ich das außenstehend so empfunden, praktisch über Nacht zur leitenden Kraft im NLZ aufgestiegen. War das etwas, mit dem du geliebäugelt hast, worauf du hingearbeitet hast? Oder wie ist die Situation für dich damals gewesen? Wie hatte sich das entwickelt?
Ganz und gar nicht. Also es kam tatsächlich über Nacht, beziehungsweise irgendwann eines Morgens hat mich mein Vorgänger Roger Stelz angerufen und hat gesagt, Benni, ich gehe nach Belgien. Ich bin irgendwie morgen weg und ich habe Andreas Bornemann vorgeschlagen, dass du die Nachfolge machst. Und das kam für mich komplett aus heiterem Himmel. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Roger uns verlässt. Und ich hätte darüber hinaus gar nicht damit gerechnet, dass ich die Position zumindest mal übergangsweise dann einnehmen sollte. Im Nachgang muss ich sagen, hätte ich die Zeichen ein bisschen besser gelesen, dann hätte ich es erahnen können. Also Roger hat schon an vielen Stellen versucht, mich in diese Prozesse zu involvieren und mich auch in alles das, was eigentlich Leitungsarbeit betrifft, schon frühzeitig auch mitzunehmen. Ich würde aus heutiger Perspektive sagen, er hat es vielleicht ein Stück weit vorbereitet. Ich habe es tatsächlich nicht kommen sehen. Und es war auch damals gar nicht so einfach, weil wir waren mitten in der Corona-Pandemie. Wir hatten nicht mal einen aktuellen Sportbetrieb, weil die Jungs im Grunde im Lockdown zu Hause waren. Und das war dann schon ein Brett. Leitung weg. Wir mussten damals auch aus der Kollerstraße raus, weil es darum ging, den Profibetrieb zu schützen und sozusagen die Bundesligaspiele irgendwie zu gewährleisten. Und dann standen wir da und ich musste mir erstmal überlegen, okay, wie mache ich jetzt eigentlich weiter, weil das natürlich vollständig unvorbereitet kam.
Wie lange musstest du überlegen? Das bedeutet ja auch im Prinzip, dass du deinen avisierten Lehrerjob dann an den Nagel oder erstmal zur Seite legen musstest, ne?
Das war vorher schon so. Also ich habe schon vorher, war ich hier sportlicher Leiter für den Bereich U14 bis U15 und das war schon in Vollzeit. Also ich glaube, rund 1,5 Jahre vorher habe ich das Angebot bekommen, hier in Vollzeit einzusteigen und da habe ich dann entschieden, okay, ich lasse das Lehrersein erstmal sein und probiere mich im Fußball aus und bin dann so eingestiegen. Und einen Moment zu überlegen, ob ich das mache, den gab es eigentlich nicht, sondern es war so, ja, du machst das jetzt und dann habe ich es auch erstmal gemacht. Und der Grundsatz war ja erstmal übergangsweise kommissarisch für das halbe Jahr. Auch da habe ich noch nicht so richtig damit gespielt oder daran gedacht, dass ich das jetzt irgendwie dauerhaft mache, sondern ich habe es halt erstmal gemacht. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit im Nachgang dazu geführt, dass Andreas gesagt hat, ja, du hast halt irgendwie erstmal gemacht, ohne viel Fragen zu stellen und hast alles reingegeben. Und das hat ihn dann, glaube ich, damals überzeugt zu sagen, okay, ich würde gerne mit dir weitermachen in der Position.
Du bist zum FC St. Pauli gekommen. Wie war denn das vorher? Hat dich der Verein eigentlich vorher schon interessiert? Oder warst du ein Alter einfach nur bei Paloma immer auf dem Grandplatz da zwischen den Häusern?
Also St. Pauli und der HSV haben mich immer ein Stück weit interessiert. Es gab da ganz unterschiedliche Phasen. Ich erinnere mich an die HSV-Zeiten mit Raphael van der Vaart, Champions League. Und da war ich auch tatsächlich das ein oder andere Mal im Stadion. Ich habe aber auch den letzten Aufstieg noch hier auf dem Kiez miterlebt und mitgefeiert. Also ich war tatsächlich da gar nicht so festgelegt. Ich habe immer mehr Sympathien zum FC St. Pauli und dem Umfeld vor allem gehabt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Ultra St. Pauli oder ein Ultra HSV-Fan war.
Hat sich das geändert?
Das hat sich geändert, wobei ich bin vorsichtig, was das Fansein betrifft. Also wenn man halt so im Fußball arbeitet und alle Seiten irgendwie kennenlernt, dann geht die Romantik schon ein Stück weit verloren. Also Fan bin ich nicht. Natürlich absoluter Sympathisant und gucke mir mit ganz, ganz großem Interesse die St. Pauli-Spiele an. Und vor allem freue ich mich, wenn wir gewinnen. Und ich freue mich, wenn der HSV verliert. So, das ist heute so. Und vor allem, das kann ich ganz klar sagen, kann ich mich ja zu 100% mit diesem Verein, mit den Werten des Vereins und mit den Dingen, für die der Verein steht, identifizieren. Das ist ja auch ein Grund, dazu kommen wir später sicherlich noch, warum wir so dieses Thema Revolution und eben auch ein anderer Jugendfußball ist möglich. Das ist meines Erachtens nach wahrscheinlich nur in diesem Verein oder nur als einer der wenigen Vereine in Deutschland möglich, solche Konzepte dann auch hier zu fahren.
Gucken wir uns mal die Struktur des NLZ an, weil das ist ja wahrscheinlich für viele, die sich jetzt nicht jedes Wochenende mit den Ergebnissen beschäftigen oder den ganzen Tabellen, die es da so gibt, gar nicht so klar von außen ersichtlich. Also das NLZ beginnt ja in den Mannschaften, die auch so organisiert sind, mit der U12, die da ist, die D-Jugend.
Junge D-Jugend, ja.
Das heißt, fangen wir mal vorher an. Das, was man als Bambinis kennt, also G-Jugend in anderen Bundesländern, dann F-E-Jugend. Da wart ihr ja mit die Ersten, die da gesagt haben, ja, nee, diesen Spielbetrieb, das wollen wir gar nicht mehr. Wir fangen jetzt an mit Funinho. Hat sich inzwischen so weit durchgesetzt, dass außer bei einigen alten weißen Männern im DFB, das ist immer noch nicht so beliebt, aber der DFB an sich hat es inzwischen übernommen. Magst du erst nochmal vielleicht erklären, was Funinho ist und warum das für euch auch dann so erfolgreich wurde?
Bei den Kleinsten wird es natürlich schon auch relativ komplex. Es ist so, das hast du richtig gesagt, die Nachwuchsleistungszentren beginnen offiziell mit der U12. Dass wir mit einer U12 erst starten bei uns im NLZ, ist jetzt tatsächlich auch erst ein Jahr alt. In den Jahren zuvor hatten wir immer auch jüngere Teams. Als ich hier damals eingestiegen bin, hatten wir, glaube ich, sogar eine U7 noch. Und es ist in anderen Nachwuchsleistungszentren je nach Region durchaus gang und gäbe, also vor allem im Westen, dass halt die Nachwuchsleistungszentren auch mit U8, U9, U10 Teams schon starten. Und das war ja so ein Aspekt, den wir uns angeschaut haben, dass wir gesagt haben, okay, es geht natürlich ein Stück weit um eine Haltungsfrage, weil aktuell kann man behaupten, wir haben einen Wettbewerbsnachteil. Wir starten erst mit der U12, während der Stadtnachbar mit der U11 startet. Das heißt, sie haben ein Stück weit mehr die Chance, ein Jahr früher die besten Talente für sich zu gewinnen. Wichtig dabei ist uns aber gewesen, ganz klar zu sagen, die ursprüngliche Idee, auch bei der Errichtung der Nachwuchsleistungszentren erst mit der U12 zu starten, finden wir durchaus gut, weil auch im Alter U12 ist eine verlässliche Talentprognose durchaus noch schwierig. Und in dem Moment, wo die Kleinen in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen und für einen Profiklub spielen und mit einem Profitrikot auf dem Platz stehen, macht es was mit den Kindern. So. Und das muss man tatsächlich auch so kritisch angucken, weil die Kleinsten natürlich viel ihres eigenen Selbstwerts über die Leistung auf dem Platz beziehen. Und wenn ich aber noch gar nicht in der Lage bin, als professioneller Verein, der tatsächlich dann einfach eine große Verantwortung trägt, halbwegs verlässliche Prognosen auch nur für ein oder zwei Jahre abzugeben, dann erachte ich das als total schwierig, mit den Kindern dann zu arbeiten oder ihnen eine Perspektive zu geben, wenn es halt sein kann, dass ich sie nach ein, zwei Jahren, ja, wie im alten Rom mit Daumen runter, wieder vom Hof jagen muss. Und das ja tatsächlich auch, ich würde es fast sagen, Kinderseelen zerstört. Um auf deine Ausgangsfrage aber zurückzukommen, weil das geht damit einher, ne? Wie spielen wir Fußball bei den Kleinsten und im Kleinfeldbereich? Damals, als wir noch U7, U8, U9 Teams haben, haben wir Foninho installiert. Das ist auch schon sicherlich 10 Jahre fast her. Und ich erinnere mich noch an den Mitbegründer sozusagen von Foninho, Horst Wein, der inzwischen verstorben ist, der hier diverse Workshops gegeben hat. Und wir haben damals gesagt, wir sind sowas von überzeugt von der Art und Weise der Trainingsmethodik, dass wir das hier für uns einführen. Dass wir rausgehen aus dem Hamburger Spielbetrieb, dass wir unseren eigenen Spielbetrieb organisieren, weil es eben, wie es in Deutschland so ist, föderalistische Systeme, Verbände machen selten das, was für den Fußball gut ist, sondern häufig das, was für die Politik gut ist. Es war nicht möglich, Foninho über den Hamburger Spielbetrieb zu installieren und zu organisieren. Und dann ist das ein Stück weit wieder eine Haltungsfrage. Und dafür liebe ich im Grunde diesen Verein, dass er sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, wofür wir überzeugt sind, dann gehen wir eben aus dem Spielbetrieb raus, spielen Foninho. Foninho bedeutet im Grunde nichts anderes als 3 gegen 3, mehr oder weniger unangeleitet auf jeweils 2 kleine Minitore auf jeder Seite. Es gibt keine Einwürfe, es wird eingedribbelt, es wird eingepasst, es gibt sogenannte Torschusszonen, die dann vermeiden sollen, dass man aus jeder x-beliebigen Position einfach aufs Tor schießt, dass das Dribbeln gefördert wird, dass das Zusammenspielen gefördert wird. Und das hatte schon auch einen riesen Impact auf die Ausbildung der Spieler. Also diese Jahrgänge, die jetzt in den Herrenbereich kommen, zum Beispiel ein Erik Morera, der gerade sein Profidebüt hatte, der hat hier genau damit begonnen, mit Foninho Fußball spielen. Und das war schon auch ein Riesen-Step in der Ausbildung der Spieler.
Ihr könnt das ja nicht sehen, aber ich habe die ganze Zeit genickt, weil mein Sohn ist halt 2008er Jahrgang und das war einer der ersten Jahrgänge, die dann auch diese Foninho-Turniere gemacht haben. Spielt leider in Schleswig-Holstein, deswegen war das ein bisschen was anderes. Wir sind dann aber immer sehr gerne zu diesen Foninho-Tagen gekommen und das war wirklich ganz fantastisch und ich habe dann auch immer sehr viel Erklärarbeit leisten müssen, um anderen Leuten, die denken, ja, ich will eine Tabelle sehen, ich will einen Endstand sehen, ich will wissen, ob ich gewonnen habe oder verloren habe, denen dann zu erklären, ja, die Kinder wissen genau, ob sie gewonnen oder verloren haben, aber es ist was ganz anderes, wenn sie am Ende des Tages, das war so diese Standardfrage, da stehen 100 Kinder vor einem und die Frage war dann immer, wer von euch hat ein Tor geschossen und es melden sich, keine Ahnung, 70, 80 und dann, und wer hat eine Vorlage gegeben und dann spätestens haben sich alle anderen auch gemeldet. So, und dieses Leuchten in den Kinderaugen, das ist halt das, was mich damals auch so begeistert hat. Also dafür nochmal vielen Dank, dass ihr das durchgesetzt habt. Es hat sich dann ja wie so eine Welle auch irgendwie verbreitert. Auch der HSV hat das ja irgendwann übernommen. Inzwischen macht es der DFB auch. Oder ab kommender Saison ist es, glaube ich, dann verpflichtend. Ich glaube, jetzt war es noch so optional.
Ja.
Wie viel Überzeugungsarbeit hast du denn jetzt in den letzten 12 Monaten noch leisten müssen? Oder außer Herrn Watzke irgendjemand noch überzeugen müssen?
Wir persönlich gar nicht mehr. Ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass wir unser eigenes Ding machen. Wir haben jetzt auch einige andere Themen, sei es im Altersbereich U14, sei es die Einführung der Nachwuchsligen im Bereich U19, U17. Man kann im Grunde festhalten, dass ganz, ganz viele Wettbewerbsformate, die es aktuell gibt, für den Nachwuchsbereich nicht passend sind. U14 im Großfeld ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Das ist nicht gut. Es beginnt ab da, dass die Jungs weniger Ballkontakte haben. Es beginnt ab da, also es ist so spannend, wenn man sich eben die U14-Ligen oder die U15-Ligen vor allem anguckt. Das ist im Grunde die Phase, wo die akzelerierten Spieler, also die Spieler, die schon etwas größer gewachsen sind und ein bisschen kräftiger sind, den größten Impact auf das Spiel haben. Es ist die Phase, wo wir in Deutschland die meisten Spieler verlieren, weil sie eben noch nicht so schnell die körperlichen Wachstumsschübe machen und nicht mehr hinterherkommen. Und das ist das, was ich einfach seit Jahren im Alltag erlebe, dass wir, und wir haben es gerade wieder gemessen, das biologische Alter der Kinder. Und es gibt inzwischen Fälle, wo das biologische Alter in einem Geburtenjahrgang 5 Jahre different ist. Und es gibt leider, und das sind so diese Faktoren, die manchmal sehr hinderlich sind, es gibt leider im Fußball so viele Regeln, ne? Es gibt eine Spielordnung und es gibt ein Pamphlet, das ist, weiß ich nicht, 100 Seiten lang, wo genau geregelt ist, was man darf und was man nicht darf. Und man darf die Dinge, die halt gut für die Spieler sind, ganz häufig nicht tun. Das heißt, diesen sogenannten retardierten, also biologisch gesehen jüngeren Spieler darf ich nicht in anderen Altersklassen darunter einsetzen. Zumindest nicht so einfach, ohne langwierige Ausnahmegenehmigungen, die im Grunde aussichtslos sind. und bin im Grunde gezwungen, ihn U15 Regionalliga spielen zu lassen. Und dann steht man immer ein bisschen vor der Frage, okay, was mache ich jetzt mit diesem Spieler? Weil wenn ich eine Vielzahl dieser Spiele aufstelle, werde ich diese Spiele verlieren. Wenn ich sie nicht aufstelle, werde ich diese Spieler verlieren. Nun ist es natürlich aber ein Trugschluss zu sagen, na gut, dann stellen wir sie halt alle auf, dann verlieren wir. Das macht wiederum auch den Spielern keine Freude, es macht dem Umfeld keine Freude und es fördert eben auch nicht Ausbildung, weil ein Stück weit Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen braucht es. Also Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung bedingt sich natürlich ein Stück weit und es braucht beides. Und das sind die an vielen Stellen sehr limitierenden Faktoren. Und also wenn wir all diese Kämpfe permanent austragen, und ich bin zusätzlich neben meiner Funktion hier noch in der Kommission der Leistung, der Leitung Leistungszentren, wo es genau darum geht, eigentlich die Regeln, die für Leistungszentren gelten, zu erarbeiten, zu überprüfen, immer wieder neue Impulse in die entsprechenden Ausschüsse zu geben. Und ich merke ja einfach über die Jahre, wie anstrengend es ist und wie viele Ressourcen es kostet, das auf Verbandsebene eben anzuschieben. Und das ist auch wieder so ein Aspekt in diesem Thema Revolution, zu gucken, was können wir in Housing im Grunde so für uns gestalten, dass wir uns irgendwie in diesen Strukturen bewegen, aber für uns maximale Flexibilität erhalten. Weil die Einführung von Funinho, dass sie jetzt kommt, darüber können wir uns freuen, aber das Konzept stammt aus den 80er Jahren. Das ist elendig alt und wir haben also Jahrzehnte gebraucht, es ein Stück weit umzusetzen. Und Hannes Wolf propagiert gerade auch Kleinspielfeldformate, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Auch das ist eigentlich ein Bestandteil vom Funinho gewesen. Das, was umgesetzt wurde, war eigentlich das 3 gegen 3. Die nächsten Steps sind 4 gegen 4 gewesen, sind 5 gegen 5 gewesen, ist das 7 gegen 7, ist das 9 gegen 9 und hinten raus erst das 11 gegen 11. Und ich sehe nicht, dass wir das im nächsten Jahrzehnt flächendeckend umgesetzt bekommen. Und das ist leider sehr schade, weil es das Richtige wäre für die Spieler und weil es so wichtig wäre für die Ausbildung. Und das ist manchmal so sehr frustrierend, weil also ich erlebe schon, dass auf Nachwuchsleistungszentren in Deutschland grundsätzlich eher mit einer, ich würde jetzt vorsichtig sagen, kritischen Haltung geguckt wird. Das sind die Kinder verbrennen, das sind die Talente verbrennen. Ich erlebe aber eigentlich anderes. Ich erlebe es auch bei meinen Kollegen so, dass sich ganz, ganz viele Gedanken darüber machen, was müsste man eigentlich verändern, um tatsächlich Ausbildung möglich zu machen. Weil die Wahrheit ist, es ist Selektion. Es ist brutale Selektion an so vielen Stellen. Und das, was ich versucht habe zu beschreiben mit den ganzen Regeln und den ganzen Formaten und den Wettbewerbsformaten auf der DFB-Ebene, habe ich so häufig gehört, die Integrität des Wettbewerbs muss geschützt werden. In anderen Ländern ist man weiter, sagt man, der Wettbewerb ist random, der ist nicht wichtig, das Training ist wichtig und der Wettbewerb kommt irgendwie ein Stück weit on top. Und in Deutschland ist es noch so stark so, dass der Wettbewerb zählt, dass die Integrität des Wettbewerbs geschützt werden muss. Und das ist frustrierend, weil ich, wie gesagt, erlebe, dass auf dieser NLZ-Landschaft ganz, ganz viele Menschen sich Gedanken machen. Und das geht natürlich mit dieser Professionalisierung einher, ganz viele Menschen sich sehr viele Gedanken machen können. Es auch ja inzwischen einfach sehr viele wissenschaftliche Publikationen gibt. Und das ist auch irgendwie das Wesen des Fußballs, dass halt einfach das gemacht wird, was man schon immer gemacht hat. Und früher hat das doch schon funktioniert. Und ich glaube, dass das so funktioniert. Und dass damit im Grunde das, was wissenschaftlich eigentlich erwiesen ist, an so vielen Stellen einfach vom Tisch gewischt wird.
Ich kriege schon böse Blicke von Tim, weil ich das Konzept überhaupt so zerschieße. Aber ich habe eine Nachfrage noch zu dem konkreten Altersbereich, weil wenn du sagst U14, U15, Elverfeld, schwierig, das ist ja jetzt für die, die sich ja mit den Buchstaben auskennen, ist es die C-Jugend. Wann oder würden die dann in einer perfekten Welt aus deiner Sicht eher noch 7er oder 9er Feld spielen?
Sowohl als auch.
Okay.
Also ich glaube, am allerbesten wäre es, gemischte Formate zu spielen, sich nicht auf ein Format festzulegen. Sie sind durchaus auch in der Lage, noch 3 gegen 3 zu spielen, 5 gegen 5. Wir haben gerade am letzten Wochenende ein Pilotprojekt gemacht, zusammen mit Werder Bremen bei uns am Brummerskamp, wo wir unterschiedlichste Formate den ganzen Tag über gespielt haben. Von einem 5 gegen 5 bis nachher einem 9 gegen 9 und dann sogar noch eine Halbzeit im 11 gegen 11, sodass man unterschiedlichste Einflüsse hat, dass am Ende eines solchen Tages die Jungs unterschiedlichst belastet sind. Und das Witzige ist ja, Man würde meinen, U14, U15, großes Feld, die Spieler schaffen eben auch nicht mehr als zweimal 35 Minuten. Wenn man aber die kleinen Formate spielt, ohne die 30-Meter-Sprints, ohne die 40-Meter-Sprints, ohne das hohe Tempo des in sich hineinrauschens, dann sinkt auch die Verletzungsanfälligkeit. Und es ist total gut möglich, dass die Spieler über kleine Richtungswechsel, kleine Sprints, wieder Ruhepausen, auch über einen längeren Zeitraum am Tag Fußball spielen. Es funktioniert.
Entschuldigung, Tim, ich muss auch noch mal kurz in das Konzert reingehen.
Ich habe mich überhaupt nicht beschwert. Mike hat meinen Blick falsch interpretiert.
Wenn das so ist, dass tatsächlich, dass du das als sinnvoll erachtest, dass sogar in der C-Jugend noch Funinho gespielt wird, kriegen wir, ganz konkrete Frage jetzt mal, kriegen wir dann nicht irgendwie Probleme beim Heranzüchten, bei der Ausbildung von Torhütern?
Jein, also das stimmt. Es ist ein Aspekt damals gewesen, den wir für uns auch analysiert haben. In dem Moment, als wir ganz viel auf die kleinen Tore gespielt haben, als wir ganz viel 3 gegen 3 gespielt haben, war das Thema Torwart ein schwieriges. Es ist aber auch da wieder die Frage, wann beginnt tatsächlich die Ausbildung eines Torhüters? Wann braucht es das Spezifische? Wir sind dann auch in Teilen den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, und so wollen wir es auch zur neuen Saison im Grunde wieder umsetzen, vor einer U14 gibt es gar keine spezifische Position, die sich Torwart nennt. Sondern es geht schon noch darum, alle Spieler mal im Tor, vielleicht eher Feldspieler in Richtung Torwart entwickeln, weil die Feldspieler-Skills als Torwart heute unerlässlich sind. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, der Alltag in den Amateursportclubs häufiger ist, die langsamen, eher unsportlichen ins Tor. Und mit denen dann sozusagen sehr frühzeitig, sehr torwartspezifisch zu arbeiten, macht wenig Sinn.
Mike guckt gerade mich ein bisschen beleidigt an, vielleicht ist was dran.
Also wir beide waren Torwart.
Du sprichst hier mit zwei Toren.
Genau.
Ach so,
Ja, genau, aber unsportlich und langsam, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ich war dazu auch noch technisch nicht ganz so stark, von daher.
Ging mir ähnlich, ja. Kommen wir zurück zur Struktur des NLZ. Wie viele, du hast es schon gesagt, als du ankamst, gab es irgendwie eine Stelle für 50 Euro. Also zum Geld kommen wir vielleicht gleich noch, war ja vor ein, zwei Jahren auch mal ein mediales Thema. Wie ist das NLZ denn heute aufgebaut? Wie viele, ich sage jetzt mal nicht, wie viele Köpfe habt ihr beschäftigt im Trainer, Betreuer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, Physiotherapeutin etc. Bereich? Wie viele Menschen laufen da rum?
Also eine genaue Zahl habe ich gerade nicht im Kopf. Es dürften inzwischen so um die 50, 60 sein, je nachdem, welche Betrachtungsweise man anstellt, weil natürlich, wenn man einen Fahrer zum Beispiel dazu rechnet oder wir haben eine relativ große Anzahl von Lehrkräften, die aber nur ganz, ganz wenige Stunden vor Ort sind. Also damit kommt man dann schon recht schnell auf 60. Das Kernteam wird so bei und bei 20, 30 liegen. Und das sind auch die, die tatsächlich in Anstellungsverhältnissen sind, die sich dann Beruf schreien dürfen sozusagen. Und so ein NLZ ist natürlich recht groß. Mir manchmal an einigen Stellen zu groß. Es ist natürlich so, dass die Nachwuchsleistungszentren, und das vergisst man manchmal, recht viele Auflagen haben, was wir so alles machen müssen und was wir alles so brauchen. Das geht nämlich einher mit der Lizenzierung für die Profifußballmannschaft, die uns dann nämlich verpflichtet, ein Nachwuchsleistungszentrum zu unterhalten. Sprich, jeder Erst- und Zweitligist muss ein NLZ betreiben. Und damit ist auch im Grunde ein Stück weit geregelt, was muss alles vor Ort sein. Also zum Beispiel ein Sportpsychologe, eine pädagogische Begleitung, entsprechende Trainer mit Trainerlizenzen, entsprechend hauptamtlich Angestellte. Also so viel freie Auswahl gibt es dann nicht. Das hat sich in den letzten Jahren gelockert, zum Glück gelockert. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da gab es die sogenannte Zertifizierung. Da kamen dann alle 4 Jahre Vertreter des DFB, das war ein externes Unternehmen, das nannte sich Double Pass, in die NLZs und hat mit so einem Checkbox-Katalog im Grunde abgeprüft, was man alles hat. Und es war schon damals so, dass dadurch alle NLZs mehr oder weniger gleich waren. Der eine oder andere hatte halt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und der eine oder andere ein bisschen weniger Geld zur Verfügung. Das hat der DFB jetzt geöffnet. So ist es ein Stück weit möglich gewesen, auch Stellen zu schaffen oder Stellen abzuschaffen, die es eben dann noch nicht mehr braucht.
Ich erinnere mich an die Folgen mit Thomas Meckler und Timo Schulz. Die waren zu der Zeit auch jeweils beim NLZ. Da waren wir immer ganz froh, wenn es diese, waren es 4 Sterne maximal?
Oder 3.
So? 3 Sterne. Aber es klang auch da schon durch, dass dieses Konzept vielleicht nicht so das Allerschlauste ist. Du hast gesagt, die Zahl der Trainerinnen oder dass da relativ wenig Fluktuation ist, weil ihr die ja auch schon dann länger habt. Wie ist das bei den ganzen BetreuerInnen? Sind die im Wechsel? Ist da mehr Fluktuation? Und vor allem, was für eine Perspektive habe ich denn als Betreuer? Werde ich irgendwann Trainer, wenn ich mich beweise? Oder wie ist das momentan bei euch? Weil die Stellen sind ja nicht unendlich.
Die Stellen sind ganz sicher nicht unendlich. Nein, es gibt wenige Stellen. Also das ist auch wieder ein Stück weit eine spannende Frage. Wir sind ein Nachwuchsleistungszentrum und das möchte ich auch ganz klar primär so definiert wissen. Wir sind für die Ausbildung von Spielern zuständig, so von Fußballspielern. Und es geht in erster Linie nicht um die Trainerkarriere, es geht nicht um die Betreuerkarriere, es geht nicht um die Athletiktrainerkarriere. Darf es nicht gehen, weil dann kommen wir immer in die schwierigen Steps, dass möglicherweise, so möchte ich es mal formulieren, Spieler für den eigenen Erfolg benutzt werden. Und nichts funktioniert so gut wie eben über Ergebnisse Sichtbarkeit herstellen und damit den nächsten Vertrag bei einem anderen Club irgendwie bekommen oder bei einem anderen Wirtschaftsunternehmen. Und ich bin da, dann bin ich wieder vielleicht Lehrerberuf geprägt, wenn man sich vorstellt, dass die Lehrerbezahlung abhängt vom Klassennotenschnitt bei den Klassenarbeiten zwischen den Unterrichtsklassen einer Schule, ja, dann würde ich alles dafür tun, dass wir für diese Arbeit lernen, dass meine Schüler die bestmöglichen Noten schreiben. Aber es muss ja primär, und darum geht es ja auch in Schule und darum geht es auch bei uns, wenn wir Ausbildung betreiben wollen, um Kompetenzerwerb. Und das heißt, dass natürlich das kurzfristige Ergebnis, der Tabellenstand, der mögliche Erfolg einer U15, U16, Nicht-Erfolg einer U17, U19 nicht die Relevanz haben darf, weil wir ja eher den mittelfristigen Zeitstrahl, wenn nicht gar den langfristigen Zeitstrahl angucken müssen. Ich erinnere mich immer noch an Bernd von Geldern, der hat einen klugen Satz gesagt, der hat gesagt, im Profifußball ist jedes Wochenende Bilanzstichtag. So. Und wenn man das aber überträgt auf den Jugendfußball, dann kriegt man auf jeden Fall ein Problem, weil natürlich die Wirksamkeit, wir sprechen immer von Wirksamkeit von Spielern auf dem Fußballfeld, extrem abhängt von zum Beispiel der körperlichen Entwicklung. Und auch sicherlich in der mentalen Verfassung, in der Spieler dann einfach sind, es sind keine Vollprofis, die gehen zur Schule, ne, die machen ihre ersten Erfahrungen mit Mädchen, mit dem Leben drumherum. Das ist einfach eine Challenge. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Talent immer steil nach oben sich entwickelt, ohne dass es Täler gibt. Und die Täler gibt es einfach tatsächlich ein Stück weit. Und damit, um dann zur Ausgangsfrage zurückzukommen, tue ich mich immer schwer in der Betrachtungsweise, so Karrierepläne für Mitarbeitende zu definieren, weil was wir brauchen, sind schon Menschen, die Menschen entwickeln wollen und die eigentlich eher bereit sind, andere glänzen zu lassen und im Hintergrund bleiben möchten. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir über die Inhalte und über das, was wir tun, unsere Mitarbeiter auch so ausstatten möchten, dass sie gegebenenfalls den nächsten Step mal machen können. Ne? Dass es die Geschichte Timo Schulz vielleicht auch für einen nächsten bei uns geben kann. Aber daran lege ich schon Wert drauf, es ist nicht das primäre Ziel. Und das war uns auch wichtig, das haben wir recht früh auch mit unseren Mitarbeitenden kommuniziert. Wir haben auch so kleine Kniffe eigentlich umgesetzt, die ich aber in der Wirksamkeit total wichtig fand, als dass wir auch in zum Beispiel allen Trainerverträgen die Mannschaftsbezeichnung rausgenommen haben und gesagt haben, pass auf, bei uns gibt es nur noch einen Trainervertrag für Trainerin im Nachwuchsleistungszentrum. Und das einfach Teil des Konzeptes ist, zu sagen, pass auf, dieser Trainer passt vielleicht im nächsten Jahr besser in diese Richtung, in diese Gruppe, in diesen Jahrgang. Vielleicht macht es für die persönliche Entwicklung des Trainers Sinn, nochmal eine U16 zu trainieren statt eine U19. Diese Möglichkeit wollen wir haben, haben wir auch schon umgesetzt. Gehört zum Konzept dazu. Und das ist natürlich manchmal ja konträr zu dem, was sich Trainer wünschen oder vor allem, was die Trainervorstellung im Außen ist. Und da tue ich mich dann auch manchmal schwer, wenn ich auf die Trainerausbildung des DFB gucke. Wir haben jetzt einige Kollegen gehabt, die eben A-Lizenz, A-Plus-Lizenz gemacht haben. Die kommen dann wieder und sagen, Hauptbestandteil der Lizenz ist das Entwickeln der eigenen Spiel- oder Trainingsphilosophie. So, und Da tue ich mich dann immer schwer mit, weil das funktioniert vielleicht in der Regionalliga Nord bei Drochtersen-Assel, wo ich eine Mannschaft habe und wo ich meine Themen umsetzen kann. Das funktioniert aber nicht in einem Ausbildungskonstrukt, Nachwuchsleistungszentrum, was einen roten Faden haben soll und wo die Jahrgänge stringent aufeinander aufbauen sollen.
Ein ganz konkretes Beispiel ist ja gewesen, ihr habt 2022, ist das glaube ich gewesen, habt ihr mitten in der Saison U19 und U17 die Trainerteams oder nur die Cheftrainer, weiß ich jetzt
Trainerteams gar nicht mehr. Trainerteams komplett.
Die Trainerteams einmal komplett getauscht, ne?
Korrekt.
Hat euch das hat ja am Ende sozusagen, wenn man will, wenn man es dann doch an Ergebnissen misst, klasse gehalten, hat funktioniert. Ist das dann so eine Sache gewesen, wo ihr schon vorher gesagt habt, wir wollen diese Bezeichnung, du bist U16-Trainer, das wollen wir auflösen? Oder ist das sozusagen aus dieser Idee heraus, aus diesem Move heraus entstanden, die Idee, das so zu machen?
Nee, das war schon vorher klar. Das haben wir auch schon vorher umgesetzt. Und das war genauso ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es macht jetzt total Sinn, diese Trainerteams zu verändern, ohne dass ich sage, das eine Trainerteam ist nicht gut genug oder ich vertraue diesen Mitarbeitern nicht. Die sind alle heute noch da und es war uns total wichtig, auch mit ihnen weiterzuarbeiten. Aber es brauchte damals für die Jungs in diesen Konstrukten ein anderes Trainerteam. Und das darf man nicht vergessen. Wir arbeiten zwar mit Mannschaften und man guckt dann da drauf und sagt, das ist irgendwie die U19 oder das ist die U15. Es sind aber in der Regel 20, manchmal 24, extrem unterschiedlichste Persönlichkeiten, die auf die unterschiedlichste Motivlagen, die unterschiedlichste Motivation haben. Und es wird immer mal wieder auch Trainerkonstellationen geben, die mit einer Gruppe besser klarkommen und dann mit einer Gruppe schlechter klarkommen. Und das Bewusstsein, da haben wir auch viel mit den Trainern dran gearbeitet, in dem Thema der Führung, Gruppen führen, aber vor allem individuelle Persönlichkeiten führen, die Erkenntnis, dass du unterschiedliche Persönlichkeitsmotive hast als ich oder als Mike, ist erstmal wichtig, um zu verstehen, dass du vielleicht was anderes brauchst als ich. Und dann ist man aber relativ schnell im Detail und weiß, okay, wann immer ich als Trainer in eine große Mannschaft Inhalte hineingebe, dann hören vielleicht 3 oder 4 oder 5 zu oder für die ist es gut. Einigen anderen ist es vielleicht egal und für einige andere ist es schlecht. Also mein klassisches Beispiel ist so das Thema soziale Anerkennung. Das wäre so ein Persönlichkeitsmotiv, mit dem wir arbeiten. Es gibt sozusagen den roten Bereich und die Kinder, die soziale Anerkennung rot sind, die brauchen Lob und Bestätigung. So. Und es gibt sicherlich mal Trainer, haben wir auch, die sind in dem sogenannten soziale Anerkennung blauen Bereich. Das sind eher die fehlerorientiert sind. Also die lernen über Kritik. Die erkennen und wissen gar nicht oder glauben gar nicht, dass jemand Lob braucht, um sich zu entwickeln. Der Rote aber ist komplett darauf ausgerichtet, immer Lob zu bekommen oder Bestätigung zu bekommen, dass gesehen wird, was er tut. Man würde im Außen meinen, das sind sehr perfektionistisch veranlagte Menschen. Und diese Kombination ist halt total wichtig, dass der Trainer weiß, okay, der Spieler braucht jetzt Lob von mir. Und ich weiß selbst von mir, ich bin eher kritisch unterwegs. Sobald die Trainer diese Erkenntnis haben, sind sie eigentlich in der Lage, individuell zu führen. Vorher ist es eigentlich nur ein Führen nach eigenen Bedürfnissen. Ich lebe meine eigenen Bedürfnisse an der Seitenlinie aus. Das ist das, was wir häufig, sag zumindest mal auf den Amateursportplätzen, erleben, wenn man Trainer an der Seitenlinie sieht, die ihre eigenen Emotionen rauslassen.
Und das ich entschuldige mich jetzt im Nachhinein, 15 Jahre später, 20 Jahre später bei meiner Jugendmannschaft, genau dafür.
Ich kenne es auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht. Aber es wird halt so vieles klarer und wenn wir dann wissen, Nachwuchsleistungszentrum, professioneller Bereich, Fußballtrainer als Beruf, weil das darf man nicht vergessen, ist doch schwer manchmal, weil ja hier so Hobby und Beruf vermischt. Es ist eine Profession, es ist ein professionelles Anstellungsverhältnis, damit geht ein Stück weit eine Erwartungshaltung einher und dann mag man meinen, dass sozusagen der romantische Gedanke von Fußball und Fußballtrainer ein Stück weit verloren geht. Aber das ist ja der Kernauftrag, junge Erwachsene zu entwickeln. Und damit muss ich sie versuchen, bestmöglich abzuholen. Und dafür brauche ich Kenntnis darüber, wie ticke ich selbst und wie ticken meine Spieler.
Das heißt, es gibt ja diese klassische Philosophiefrage, ob es für Trainer im Jugendbereich sinnvoller ist, von der, ich übertreibe jetzt, F-Jugend bis zur A-Jugend mit dem Team mitzumarschieren oder ob es ab einem gewissen Alter sinnvoller ist, der bleibt immer bei der U15 und dadurch hat das Team dann jedes Jahr einen anderen Trainer. Da würdest du, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagen, es kommt total drauf an und es mag mal dieser und mal jener Weg besser sein?
Genau, ich würde grundsätzlich die Haltung vertreten, möglichst lange, weil die Beziehungsebene, die man aufbaut, ist ja die entscheidende für das Lernen. Und wenn ich gute, reflektierte, professionelle Trainer habe, dann und sie sind sich bewusst über die unterschiedlichen Motivlagen, dann ist es im Grunde nicht so dramatisch, wenn halt mal gewisse Konstellationen nicht funktionieren. Und auch da muss man dann im Grunde darauf achten, dass man die Trainerteams so zusammenstellt, dass man unterschiedlichste Aspekte abbildet. Also wenn du den eher kritischen hast, der ja auch absolut seine Daseinsberechtigung hat, dann brauchst du daneben halt den, der die Kinder in den Arm nimmt, der ihnen ein warmes Gefühl gibt, so der einfach lobend ist. Das ist wichtig in der Trainerzusammenstellung. Dafür ist wieder wichtig, dass du dass es halt jemanden gibt, unabhängig von den Trainern, der eben genau darauf achtet, weil der Mensch wird immer dazu neigen, Gleiches gesellt sich gerne zu Gleichem. Ich werde mir jemanden holen, der ähnlich tickt wie ich, weil da finde ich wiederum Bestätigung in meinen Ansichten. Aber genau das braucht es eben nicht. Da sind wir wieder auf der professionellen Ebene. Es braucht Reibung, es braucht sicherlich mal auch den Diskurs und es braucht unterschiedliche Perspektiven, damit es diese blinden Flecken im Grunde nicht gibt oder möglichst wenig gibt, dass man sich darüber ein Stück weit klar wird. Und ich bin schon Freund davon, ich habe es ja selber erlebt, einmal 4 Jahre, einmal 5 Jahre mit einem Jahrgang bei uns mitzugehen, mit meiner ersten Jugendmannschaft sozusagen ganz, ganz lange mitzugehen, sie tatsächlich zu erleben von der E-Jugend bis in die A-Jugend, was passiert aus den kleinen Kindern, wenn es erwachsene Burschen werden. Das ist super spannend und das sind super spannende Erfahrungen. Wir erleben es jetzt bei uns im Grunde so, dass wir schon die Bereiche nochmal auftrennen, dass wir sagen, es gibt halt eben den Aufbaubereich U12 bis U15, da wollen wir eben möglichst lange die Wege mitgehen und dann gibt es eben den Leistungsbereich U16, U17, U19, da wollen wir auch die Wege möglichst lange mitgehen, aber diesen einen Cut, den gibt es schon.
Und den Part hast du ja schon zweimal gesagt, mit dem man lernt in der oder mit der Beziehung am besten zum Trainer dann auch, also dass es das Lernen sehr unterstützt. Gibt es da im NLZ ein Punkt, wo das kippt, also wo man, keine Ahnung, mehr Respekt gegenüber dem Trainer braucht oder sowas? Oder bleibt dieses durch die Beziehung lernen eigentlich konstant?
Es gibt für uns in der Arbeit eine große Herausforderung, das ist das, was wir nicht sehen, würde ich jetzt mal sagen, also das Umfeld. Wir haben ja den, in Anführungszeichen, riesen Nachteil, dass wir die Spieler wenige Stunden am Abend nur sehen. Ansonsten sind die Spieler natürlich in der Schule unterwegs, sie sind im familiären Kontext unterwegs, sie haben sehr häufig, ob das Berater sind oder Berater-ähnliches Umfeld, auf jeden Fall sehr viele Menschen, die sehr viele Ratschläge geben, was ja im Fußball so gang und gäbe ist, da hat ja jeder eine Meinung. Und das macht es an vielen Stellen so schwierig, weil dadurch entsteht in dieser Beziehungsebene, also Spieler-Coach, aber auch Spieler-Verein, schon auch an der einen oder anderen Stelle und auch häufiger mal Misstrauen. Weil natürlich jemand da ist, der es besser weiß, der klüger ist, der vielleicht nicht dem Spieler klar sagt, du musst noch an den und den und den und den Defiziten arbeiten oder du kannst dich noch da entwickeln, sondern du bist schon der Tollste. So. Oder ich verstehe nicht, warum du ausgewechselt wurdest, ich hätte es anders gemacht. Und da fängt er halt an, ein Stück weit diese Beziehungsebene zu bröckeln. Und das ist natürlich schon, je höher die Spieler kommen, je älter sie werden, je professioneller es wird, je näher sie an dem Herrenfußball eigentlich dran sind, desto größer, der DFB hat das mal bemüht, so ein schönes Bild mit so einem riesigen Tanker und ganz kleinen Booten drumherum, die alle an diesem riesigen Tanker ziehen. Nichts anderes ist es mit den Spielern. Es sind die Berater, es ist die Familie, es sind die Freunde, es ist die Schule, es ist der DFB, es sind der Hamburger Fußballverband, es sind Auswahlkonstrukte, es sind ganz, ganz viele Meinungen, die eben auf diesen Spieler einprasseln. Und das muss man schon auch kritisieren in Deutschland, im deutschen Fußball. Es wird halt sehr selten mit einer oder mit sehr wenigen Sprachen in Richtung Spieler gesprochen. Und es wird eher geschaut, wo kann ich auch meinen eigenen Vorteil wieder ausspielen. Und das ist, kommen wir sicherlich auch später noch zu, diese Positionierung auch gegen Berater. Sie ist einfach eine klare Positionierung dafür, dass wir im Grunde weiter in diesem engen Kontakt mit den Familien, den Spielern bleiben wollen, dass wir nicht externe Personen, die wir vielleicht selber nicht kennen. Es sind so absurde Situationen, dass ich Spieler, die ich schon 5, 6 Jahre seit der E-Jugend kenne, die ich die ganze Zeit begleite, ich habe die ganze Zeit mit dem Kind und der Familie gesprochen. Auf einmal sitzt da jemand anders. Und Das ist natürlich ein Stück weit ein Filter. Ich weiß überhaupt nicht, was transportiert derjenige jetzt in Richtung Familie, was transportiert er mir zurück von der Familie. Und es beschädigt einfach dieses Verhältnis, das einfach nach wie vor wichtig ist, um tatsächlich auch Ausbildung zu betreiben. Und ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, er möchte das aber und er braucht jemanden, der, keine Ahnung, den nächsten Transfer zu irgendeinem größeren Profiklub vorbereitet. Sollen sie machen. Ist aber nicht unser Weg, ist nicht das, was wir wollen, und es ist auch nicht das, woran ich glaube.
Lass uns das Thema mal vorziehen, das haben wir natürlich auf unserer Liste, aber jetzt, wo wir schon drüber sprechen, können wir es ja einmal vorziehen. Also ihr habt im Herbst letzten Jahres habt ihr erklärt, was genau das Berater zukünftig nicht mehr, da muss man im Wording ein bisschen aufpassen, ihr habt erklärt, dass ihr zukünftig als NNZ nicht mehr mit Beratern zusammenarbeitet, richtig? Und auch nicht mehr mit persönlichen TrainerInnen.
Genau, das sind zwei Ebenen. Die Ebene 1 ist, nicht mehr mit Berater zu agieren, wenn es um das Thema der Kaderplanung geht. Also das ist wahrscheinlich sogar noch das weitaus größere Feld gewesen. Jeden Tag Anrufe, jeden Tag E-Mails mit Spielerprofilen wie auf einem riesengroßen Markt von Spielern, die mir angeboten werden, über diese Beraterebene. Das ist das Erste. Wollen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr. Wir sind ja im Hamburger Kontext unterwegs. Wir orientieren uns eher an den Kollegen aus Eimsbüttel, Niendorf, Vorwärts Wacker, den Austausch mit den Jugendleitern, den Trainern dort zu suchen und zu schauen, ob dort Talente sind, die für den FC St. Pauli in Frage kommen. Und die zweite Ebene ist halt zu sagen, natürlich, liebe Spieler, dürft ihr euch beraten lassen, das würden wir niemals verbieten. Aber tatsächlich in allen Gesprächen, die seit dem Entschluss stattfinden, sitzt kein Berater mehr mit am Tisch.
Und das ist, weil ihr sagt, da darf keiner mit am Tisch sitzen oder wir möchten es nicht? Also
wir möchten es nicht, wäre jetzt sozusagen meine erste Antwort darauf, ist die erste Ebene. Ich musste bisher noch nicht sagen, es darf keiner dazu. Also das wurde so akzeptiert und es wurde auch ganz selbstverständlich so umgesetzt. Und es hat bisher kein Problem ergeben.
Nun gibt es sicher ganz viele Jugendspieler, die kommen aus einem gefestigten Umfeld, agiert auch die Familie im Sinne der Spieler, der Jugendspieler. Aber das ist ja nicht immer der Fall, ne? Manchmal ist es so, dass, oder einige Jugendliche das weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber bei anderen Vereinen, da werden die ganz schnell, gerade schon im U17, im U19-Bereich teilweise auf jeden Fall, auf einmal zu ganzen Ernährern von der ganzen Familie. Und das ist ja besonders bei Jugendlichen in wirtschaftlich, vielleicht auch sozial schwierigen Umfeldern der Fall. Und gerade bei denen würde ich die These wagen, die brauchen Berater. Wie geht ihr denn mit solchen Fällen um?
Die brauchen in der Regel eine gute Begleitung. Ob das dann Berater sind, die im Fußballkontext unterwegs sind, das sei mal dahingestellt. Sie brauchen sicherlich Unterstützung und sie brauchen sicherlich ein gutes Coaching, um tatsächlich im Leistungsbereich Fußball anzukommen. Es gibt inzwischen Studien, die IFC-Studie ist eine, die ganz klar sagt, viele und frühe Wechsel zwischen Nachwuchsleistungszentren sind ein Leistungsminderer im Herrenbereich. Deutschland ist die europäische Top-5-Liga, wo die meisten Spieler zwischen den Leistungszentren wechseln. Also wir haben da auf jeden Fall ein Thema. Und das ist natürlich befeuert genau dadurch, als dass es natürlich ein Stück weit ein Markt, ein Wettbewerb, ein Kampf um die besten Talente ist, sei es drum, wie man es nennt. Und es mag natürlich so sein, und das stimmt ja auch, wir als FC St. Pauli werden ja keine horrenden Spielergehälter bezahlen. Also wir bewegen uns im Bereich der Aufwandsentschädigung in der Regel. Und ich habe gehört, dass es den einen oder anderen Club gibt, die tatsächlich richtige Gehälter zahlen, wo wahrscheinlich auch nur die Erwachsenen von träumen. Und natürlich ist das dann ein sozioökonomischer Sprung an vielen Stellen, wenn ich diesen Schritt in den Verein mache, für den Moment. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist das grundsätzliche Ziel? Ist das grundsätzliche Ziel, sehr kurzfristig ein bisschen Geld zu verdienen, damit es der Familie besser geht? Oder ist das grundsätzliche Ziel, professioneller Fußballer zu werden? Das ist natürlich eine Fragestellung, die man irgendwie sich stellen muss. Und dann kann natürlich jede dieser Familien für sich entscheiden, sie lassen sich beraten. Das können sie auch tun. Es kann ja auch ein Berater im Hintergrund sein, der einen Wechsel zu x-beliebigen Club vorbereitet. Passiert ja jetzt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass das damit erledigt ist, weil es den Markt eben auch gibt Und weil Hamburg als Metropolregion natürlich extrem viele Talente im Verhältnis zu anderen Regionen aufzubieten hat. Das wird ja dadurch nicht unterbunden. Also ich verbiete ja niemanden, oder wir als Verein verbieten ja niemanden, sich beraten zu lassen. Nur eben, dass wir nicht aktiv jetzt irgendwie mit denen sprechen und unterwegs sind. In der Regel ist, und die Stimme habe ich auch gehört, dann können wir jemanden über den Tisch ziehen und dann müssen sie sofort vor Ort unterschreiben. Nein, das passiert nicht, ist auch noch nie so passiert. Vertragsgespräche laufen im Grunde immer so ab, dass wir das sehr transparent erläutern, dass die Familie das Angebot in Anführungszeichen mit nach Hause nimmt und dass es dann immer ein zweites oder ein drittes Gespräch noch gibt, wo man eben noch darüber spricht. Und in der Regel ist es jetzt auch schon so, dass dann natürlich mit dem Berater oder dem familiären Umfeld, wie auch immer, wer das dann auch macht, gesprochen wird und man dann wieder im Dialog mit der Familie ist. Es ist halt einfach nur der persönliche Austausch, der bleibt.
Und trotzdem würde ich gerade bei dem Punkt, den du gerade skizziert hast, nochmal nachhaken wollen, weil es ist ja dann schon so, dass bei dem, das weißt du mit pädagogischer Ausbildung mit Sicherheit besser als ich, dass bei dem Transfer von einer Familie oder ein Spieler sitzt mit seiner Familie mit euch am Tisch und kriegt irgendwie was vorgelegt von euch und nimmt das dann mit nach Hause und zeigt das da irgendein Berater, dass bei diesem Transfer irgendwas verloren geht in der Kommunikation, auch kommunikativ einfach. Und wenn ich das jetzt mal umdrehen würde, ein anderes Beispiel, auch wenn es vielleicht ein bisschen krasser ist, ich würde mich, auch wenn das wirklich nur schwer vergleichbar ist, aber in einem Gerichtssaal würde ich mich ja auch nicht ohne meinen Anwalt hinsetzen wollen. Da ist es mir auch, da ist meine Familie als mentale Unterstützung da, aber ich brauche ja schon jemanden vom Fach. Nun hast du auch schon angedeutet, und das wissen wir auch alle, dass viele Berater nicht das Interesse haben und nicht so vom Fach sind, wie sie sein sollten, und trotzdem gibt es ja mit Sicherheit Fälle, bei denen genau das schwierig ist, wo dann der Kommunikationstransfer nicht funktioniert. Und ich würde dann ja trotzdem auch sagen, dass das ja schon eine Art, vielleicht sogar ein Verhandlungsvorteil für euch ist, gerade bei komplexeren Fällen, oder?
Naja, also ich habe ja schon ein Problem damit, wenn du jetzt auch Gericht ansprichst, auch wenn du sagst, dass es natürlich irgendwie viel krasser ist. Er spricht halt, also wir tun dann ja fast so, als wenn wir gegenläufige Interessen hätten. So. Mein Job ist es und der Job des Nachwuchsleistungszentrums, und da fließt ja nicht unerheblich viel Geld rein, ist es, Nachwuchsspieler in den professionellen Bereich zu entwickeln. Und natürlich, wissen wir alle, sind es sehr wenige, die sich da rein entwickeln, aber unsere Interessen sind doch sehr gleich den Interessen des Spielers. Und
aber Entschuldigung, da muss ich nochmal eingrätschen. Dein Job ist nicht, du wirst ja nicht vom professionellen Fußball in Deutschland bezahlt, sondern vom FC St. Pauli oder der AFM ja auch zum großen Teil. Das heißt, das übergeordnete Interesse wäre ja nicht, Spieler in professionellen Fußball zu bringen, sondern Spieler im besten Fall im professionellen Fußball beim FC St. Pauli unterzubringen.
Jein, also weil der Step in den Profibereich, also man muss unterschiedliche Betrachtungsweisen einnehmen. Auch da wäre ich wieder vorsichtig. Die erste Betrachtungsweise, die einfach wichtig ist für die Kinder: Wir machen hier Nachwuchsspitzensport, Fußball. Und die Kinder haben erstmal die Möglichkeit, ihr Talent auf maximal hohem Niveau auszuleben, Fußball zu spielen, sich zu vergleichen. Das ist ein wirklich großer Wert, den man nicht verkennen darf. Es darf niemals darum gehen, im Altersbereich U12, U13, U14, U15, U16, dass wir mit irgendeinem Gedanken, und ich weiß, dass das natürlich im Hinterkopf der Kinder irgendwie vorhanden ist, aber aktiv platzieren, es geht um Profifußball, es geht darum, dass du Profi wirst. Du musst Profi werden. Ich verspreche dir, du wirst hier Profi. Auf gar keinen Fall. Es geht darum, dass die Jungs hier eine gute Zeit haben und es geht darum, dass sie sich ausprobieren und es geht darum, dass wir schauen, kann der Spieler sich in den professionellen Fußball hineinentwickeln? Ist es überhaupt ein Leistungssportler? Möchte er die Entscheidung treffen, über Jahre hinaus 4-mal die Woche, 5-mal die Woche, 6-mal die Woche für den Fußball unterwegs zu sein, Jugend ein Stück weit aufzugeben, wenn man so will, und sich vollständig dem Fußball zu verschreiben? Ich habe das vorhin schon gesagt, ne, was das wiederum mit den Kindern macht, der ganze Selbstwert zieht sich daraus. Das ist schon ein Riesenbrett. Die zweite Betrachtungsweise, wenn wir dann in diesem Leistungsbereich sind und dort viele gute Spieler haben, weiß ich ja auch, dass es nicht darum gehen kann und nicht darum gehen wird, dass all diese Spieler den Step beim FC St. Pauli machen werden. Es geht also schon darum, dass die sich mal grundsätzlich in den Herrenfußball entwickeln. Ist ja auch etwas, woran der FC St. Pauli auch partizipieren kann. Wenn sie nämlich irgendwann woanders ihre ersten Steps machen, dann fließt auch wieder Geld zurück. Ist also durchaus auch ein guter Aspekt. Und in letzter Konsequenz geht es dann darum, die einzelnen Spieler, die wir als so gut befinden und die ja auch irgendwie in einen Gap reinstoßen, der ja da sein muss. Also das Torwartbeispiel ist vielleicht ein einfaches. Hat der FC St. Pauli zwei überragende Torhüter über Jahre gebunden, die vielleicht mittleren Alters sind, ist die Möglichkeit für einen jungen Torhüter dort reinzustoßen eigentlich nicht gegeben. Also ist eigentlich klar, dass er den Step nicht wird machen können. Das heißt, es ist ja ein Stück weit immer abhängig sozusagen von Zeit. Ich will jetzt nicht sagen Glück, das ist auch ein Stück weit planbar, aber muss sich halt schon permanent abstimmen. Und im Fußball verändert sich natürlich so schnell so viel, dass nicht immer klar ist, der Stürmer, der jetzt kommt und gerade 2007er, 2008er Jahrgang ist, der kann hier in 4 Jahren. Und deswegen sagt jetzt Andreas, alles klar, dann verpflichte ich mal die nächsten 3 Jahre dort keinen Stürmer. Das passiert ja nicht. Das heißt, du musst schon auch den richtigen Slot und das richtige Momentum ein Stück weit finden. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, na, jeder Spieler hat natürlich ein Stück weit das Recht zu gucken, wo geht dieses Momentum und wo geht dieser Gap für den Moment auf, dass ich den Schritt machen kann. Der geht aber ja nicht auf zu U15, der geht nicht auf zu U16, sondern der geht auf am Ende einer U17 vielleicht mal, aber in der Regel irgendwann im Bereich U19. Das ist der Bereich, wo die Spieler in der Regel auch 18 Jahre alt sind. Wenn sie die Entscheidung treffen, geht es bei uns in die U23, geht es bei uns in den Profibereich, dann sind ja auch Berater mit dabei. Dann sprechen wir auch über Verträge, dann sprechen wir über große Entscheidungen. Vorher sprechen wir über Förderverträge, wir sprechen über Jugendvereinbarungen, wir sprechen über Ausbildungsentschädigung. Für mich ergibt sich bis heute nicht der Mehrwert, warum dort Berater sitzen. Ich habe mit Beratern, habe ich über 50 Euro mehr verhandelt und irgendwie über ein paar Schuhe mehr und dadurch kommt irgendwie eine Distanz auf und Es macht für mich bis heute irgendwie keinen Sinn. Und ich kann natürlich nachvollziehen, und das ging ja auch mit dieser Entscheidung einher, wenn jetzt Spieler sagen, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann ist der FC St. Pauli nicht mein Verein, dann halten wir das aus.
Ich würde das gerne, um das einmal einordnen zu können, worüber sprechen wir denn, wenn du sagst, jetzt der Übergang in den professionellen Fußballen, wie viel Prozent der Spieler in den NLZ gelingt er denn am Ende tatsächlich?
Ja, die Quote liegt bei so 1-2%.
Professionell heißt zweite Liga aufwärts, oder?
Ich würde mal dritte Liga dazu zählen. Ja. Und das kommt ja auch dazu, man darf nicht vergessen, wir sprechen jetzt über Corona-Jahrgänge. Also wir haben in der Corona-Phase einen Profibereich gehabt, der die ganze Zeit weiterlief mit Training und Spielbetrieb. Und wir hatten einen Nachwuchsbereich, der komplett brach lag und still lag. Und die Jungs haben 1 bis 1,5 Jahre Erfahrungs- und Spielzeit verloren. Und Elite, Weltklasse wird sich nur dann ausbilden, wenn ich eine gewisse Anzahl an Erfahrungsschatz, Übungsstunden aufbauen kann. Da fehlt den Jungs einfach Zeit. Deswegen glaube ich umso mehr zur aktuellen Zeit an eine U23. Die ist einfach zwingend notwendig, meines Erachtens nach. Man sieht es auch bei vielen anderen Clubs, die jetzt wieder eine U23 einführen möchten, dass der Step für viele, viele, viele von der U19 in den Profibereich viel zu groß geworden ist. Dafür ist Corona ganz klar ein Grund für mich. Und es braucht diesen Zwischenstep U23. Es braucht vielleicht sogar 1-2 Jahre U23, bis die Spieler das Niveau haben, zweite, erste Bundesliga spielen zu können. Und über internationale Klasse brauchen wir gar nicht sprechen. Bis auf wenige Ausnahmen, so die Kategorie Florian Wirtz. Das sind natürlich absolute Ausnahmeerscheinungen, aber das sind ja absolute Einzelfälle.
Lass uns gerne nochmal zurück. Der Begriff ist jetzt schon häufiger gefallen. Mitte 2022 habt ihr ein neues Ausbildungskonzept vorgestellt. Revolution, ein anderer Jugendfußball ist möglich. Da habt ihr bei der Vorstellung erklärt, dass ihr wegkommen wollt von Ergebnissen. Da haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten, hin zu besserer individueller Entwicklung. Wenn du jetzt, das ist jetzt 2 Jahre her, naja, noch nicht ganz, 1,5 Jahre, haben sich, ihr habt damals erklärt, Fabian Seger und du, ihr habt damals erklärt, dass das jetzt ein Prozess losgetreten wird, der auch lange dauert, dass es auch lange gedauert hat, bis ihr dort hingekommen seid, bis dieses Konzept fertig war. Haben sich schon Veränderungen in der Ausbildung gezeigt, eurer Ansicht nach? Also merkt ihr schon, dass dieses Konzept anders ist und anders wirkt?
Ja, also wenn man mit bestehenden Regeln und Konventionen bricht, dann löst es erstmal Widerstände aus. Das hat es auf jeden Fall intern, also bei der Mitarbeiterschaft, aber sicherlich auch bei Spielern, weil Training hat sich verändert. Also Training hat sich radikal bei uns verändert.
Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich komme aus einer Phase, wo der Fußball sich extrem professionalisiert hat und wo so das Thema Analyse, Datenanalyse, Videoanalyse, das ist ja auch nach wie vor irgendwie ein großes Thema, aber das war im Nachwuchssport gerade ganz stark im Kommen. Und wir haben Situationen gehabt, also ich habe absurde Situationen erlebt, wo Trainer bei -2 Grad, weil Corona-Phase war, draußen auf einem riesigen Fernseher irgendwelche Szenen analysiert haben, 11 gegen 11, gruppentaktisches Verhalten. Da müssen wir eng gegen tief spielen zum Beispiel. Diese Komponenten gibt es im Grunde gar nicht mehr. Also ein Training, 8 gegen 8, 9 gegen 9, 11 gegen 11, wo mannschaftstaktische und gruppentaktische Verhaltensweisen eingeschleift werden. Also wir sprechen immer von Muster, die permanent abgerufen werden sollen. Also ich als Trainer möchte das Spielverhalten meiner Mannschaft beeinflussen und möchte vorgeben, wie das aussehen soll. Das ist eigentlich weg, das ist eliminiert. Es geht tatsächlich im Kern darum, dass wir uns wieder mehr in Richtung Basis bewegen. Und dann bin ich wieder bei dem Thema Individualtechnik und Individualtaktik. Wer wird ein guter Profispieler? Wer wird ein guter professioneller Herrenspieler? Das ist derjenige, der sich auf unterschiedlichste Situationen einstellen kann und der vor allem das Handwerkszeug besitzt, die Herausforderungen des Profisports zu bestehen. Und das ist eben nicht, ich weiß, wie ein 4-3-3 funktioniert, ich weiß, wie ein 3-5-2 funktioniert. Formationen sind einfach völlig egal. Also spielen einfach gar keine Rolle. Das ist eine Grundformation, das ist eine Ausgangsposition. Und einem Spieler zu erklären, wenn der Ball da ist, dann musst du immer dahin laufen. Das ist im Grunde die Verdummung des Sports. Weil, also ich habe einfach nur noch Maschinen auf dem Platz, die das ausführen, was der Trainer will. Und insbesondere im Nachwuchssport geht es schon noch darum, dass die Spieler selbstständig Situationen erkennen, erlernen, dafür auf unterschiedlichsten Positionen spielen müssen, unterschiedlichste Settings brauchen und sie brauchen vor allem ganz, 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 ganz viele Wiederholungen im individualtechnischen und taktischen Bereich. Also es ist jetzt zum Beispiel gang und gäbe, dass wenn eine U19 auf den Platz kommt, wir haben so eine riesige, große Prellwand bei uns am Brummerskamp, dann sind die eine halbe Stunde da und versuchen an unterschiedlichsten Arten Passtechniken zu erlernen und zu wiederholen. Dann kann man sagen, das sind doch U19-Spieler, das müssen sie doch beherrschen. Nein, müssen sie nicht. Sie müssen es permanent wiederholen. Das sind so auch so klassische Sätze, die ich so häufig gehört habe von Trainern im Bereich U19, U17. Ah, der beherrscht kein 1 gegen 1 defensiv, der beherrscht kein 1 gegen 1 offensiv. Wie kann das sein? Das muss der doch im Bereich U12, U13 erlernt haben. Ist halt völliger Quatsch. Das Niveau steigt, das Tempo steigt, die Gegnerqualität steigt. Damit muss ich permanent diese Basiselemente des Sports wiederholen. Und ich brauche nicht meine gesamte Zeit darauf verwenden, der Mannschaft zu sagen, wie sie sich über das Feld bewegen soll. Das sind die Dinge für den Profisport. Dann habe ich gut ausgebildete Spieler. Dann kann ich über Spielkonzepte und Spielphilosophie sicherlich etwas bewirken, um ein Ergebnis zu erzielen. Und da wissen wir ja auch, spätestens seit Fabian Hützeler hier, wie veränderbar das ist und wie man mit einer stringenten Philosophie auch für Erfolg sorgen kann. Aber das macht im Nachwuchsbereich keinen Sinn, weil die Spieler eben noch nicht so gut ausgebildet sind in ihren Fähigkeiten wie dann Profispieler.
Also ich finde es interessant, dass du das erwähnt hast. Es ist aber, wer ein Training mit St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth schon mal gesehen hat, der weiß genau, dass dieses Konzept der Wiederholung, diese Detailversessenheit, dass das auch im Herrenbereich nicht aufhört, sondern sogar extrem intensiviert wurde seit der jetzt hier ist, seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also da findet diese Wiederholung auch dauerhaft statt.
Da glaube ich auch dran. Und da haben wir auch mit Peter und mit Fabian Hürzeler das ein oder andere Mal zusammengesessen und haben uns halt auch abgeglichen und haben auch festgestellt, dass wir an vielen Stellen im Grunde ganz ähnlich ticken und ganz ähnliche Gedanken haben. Und das stimmt schon. Wer das Training beobachtet, wird sehen, ganz viele Passschleifen, ganz viele Wiederholungen. Und dann wird es dann nämlich interessant, dann geht es um Qualität. Ich kann so passen oder ich kann so passen. Damit meine ich kann einfach nur Wiederholung herstellen, ohne dass es ein Coaching gibt, ohne dass es ein Detail gibt worauf ich achte. Und das sieht man, wenn man das Profitraining beobachtet, natürlich ganz extrem, dass ganz, ganz viel Wert darauf gelegt wird, wie wird dieser Pass gespielt, in welcher Schärfe wird der Pass gespielt, in welchem Fuß wird der Pass gespielt, wie ist der Pass dosiert, in welchem Raum wird er gespielt. Nichts anderes sieht man ja am Wochenende hier übertragen, aber die Basisarbeit findet im Kern im Training statt. Also ausgehend von den Fähigkeiten der Spieler wird eine Spielphilosophie, eine Konzeption umgesetzt, die auf diese Fähigkeiten einzahlt. Und im Nachwuchsfußball, also zumindest bei uns, habe ich halt häufig Umgekehrtes erlebt, eine Vorstellung, ein Bild davon, wie das Spiel aussehen soll. Und dann habe ich versucht, die Spieler irgendwie ein Stück weit da reinzupressen. Und noch schlimmer, ich bin dann losgezogen und habe mir die Spieler gesucht und habe gesagt, der passt jetzt zu meinem Spiel, den nehme ich jetzt dazu. Ah, du passt jetzt nicht zu meinem Spiel, dich tue ich mal raus. Und so kommt für mich die große Dropout-Quote in Deutschland zustande, weil genau das permanent passiert. Die Trainer setzen eine Philosophie um, sie setzen häufig ihre Philosophie um, ihre Spielidee. Und das Schlimmste ist ja, wenn wir dann so Konstrukte haben wie von der U16 bis zur U17 wechselt der Trainer, von der U17 in die U19 wechselt der Trainer, sind die vielleicht sogar teilweise sehr different. Und damit sind die Spieler auch sehr different, die benötigt werden.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du guckst quasi global auf einen Spieler, wenn du sein Talent erkennen willst. Ne? Das wäre auch so eine Frage, nämlich, finde ich, die mich sehr interessiert, wie man überhaupt Talent erkennt, weil ob jemand gut kicken kann, das sieht man. Wenn ich dich richtig verstanden habe, liegen die Basis-Skills, auf die du achtest, erstmal eher im mentalen Bereich.
Sowas angeht. Was würdest du denn sagen, ist ein Talent?
Ein Talent?
Ja.
Eine Fähigkeit, die ich überdurchschnittlich gut zu beherrschen lernen in der Lage sein werde, vielleicht.
Oh. Angeboren oder nicht angeboren?
Oh, das ist ja ganz schwierig. Ich bin ja Soziologe von Haus aus.
Angeboren, aber nicht abgerufen. Bisher.
Das würde ich sagen. Ich nicht alle irgendwie alle Fähigkeiten mit. Schön, es wäre doch so schön. Aber ich glaube nicht, dass es so ist.
Es gibt auf jeden Fall Fähigkeiten, die ich nicht habe.
Ja, genau. Das weiß ich. Das würde ich leider so auch konstatieren.
Also es gibt sicherlich ja Voraussetzungen, ne? Also zum Beispiel das Thema, du bist vielleicht schneller oder langsamer als ich, keine Ahnung.
Ich glaube, ich bin langsamer, aber okay, geht weiter, sehr freundlich.
Also es gibt natürlich athletische Voraussetzungen zum Beispiel, das ist dann immer das einfachste Beispiel. Ne? Ich muss eine gewisse Athletik haben für gewisse Positionen. Es gibt ja aber sehr viele, sehr unterschiedliche Positionen auf dem Fußballfeld und damit wirst du auch für unterschiedlichste athletische Konstitutionen sicherlich auch Möglichkeiten finden, dass der Spieler einen Platz auf dem Feld findet, wenn er entsprechende fußballerische Fähigkeiten mitbringt. Also auch da bin ich wieder bei Wiederholung und ich bin bei der Fähigkeit, Dinge zu erlernen. Das heißt, am Ende geht es in der Talentbeurteilung, und das wird ja manchmal meines Erachtens nach vakant, ne, wenn ich, also man braucht ja nur mal, haben wir mal bei einem Elternabend gemacht, bei YouTube reinklicken und irgendwie mal Wunderkind oder Superkind oder Supertalent oder so reinklicken, dann werden einem ganz viele Spieler irgendwie aufgezeigt, die sind 9 Jahre alt, die sind 10 Jahre alt, die sind 11 Jahre alt, das sind irgendwelche Wunderkinder. Das setzt ja irgendwie den Glauben, dass das in ihnen drin ist. Einfach so. Sie müssen nichts dafür tun. Ne? Cristiano Ronaldo, der konnte das einfach so. Messi, der konnte das einfach so. Aber das, was ja dahinter steht, ist eigentlich Leistungssport par excellence, das sind Getriebene, das sind Wahnsinnige, die dafür alles tun, die dafür alles aufgeben, die dafür leben. Und da geht es schon im Kern in diesem gesamten Prozess ab einer U12 bis in die U19 halt hinein drum, herauszufinden, wer ist mal irgendwie Leistungssportler, ihn begleiten auf dem Weg zum Leistungssport. Und das ist eben mehr als nur Training auf dem Platz. Das sind Gespräche, das sind auch mal Familiengespräche, das mögen auch mal so therapeutische Ansätze mit drin sein. Also man ist halt der große Profiverein, damit hat man einen großen Impact auf den Spieler und zwar auf die ganze Lebenswirklichkeit. Und die braucht es auch ein Stück weit. Und dein Talent ist halt erstmal derjenige, der Leistungssport betreiben kann, der will, der die Motivation dazu aufbringt, diese Steps zu machen. Und dann geht es nachher im Detail um die Fähigkeiten und es geht ein bisschen darum, dass wir natürlich auch wieder global gucken, wer ist jetzt eigentlich für welche Position geeignet. Dann bin ich wieder bei dem Bereich U14, U15. Nicht zu früh festlegen, nicht zu früh spezialisieren, nicht zu früh sagen, das ist ein Innenverteidiger, ja sonst nichts. Macht aber überhaupt gar keinen Sinn, weil noch so viel Entwicklung stattfindet. Und dann habe ich eigentlich die optimale Spielerbegleitung oder wir haben einen optimalen Job gemacht, wenn ich nachher auf eine U17, U19 drauf gucke und sagen kann, okay, das sind jetzt irgendwie 20, 25, 30 Leistungssportler erstmal überhaupt.
Aber also, um nochmal darauf zurückzukommen, so Talenterkennung, ne? Also es gibt ganz viele, ich würde uns vier da mal einschließen, wir können erkennen, ob ein Spieler auf dem Fußballplatz, wenn man den sieht, ob der besser ist als andere.
Ich möchte mich da wieder rausnehmen.
Aber es gibt nur, ich würde mal behaupten, es gibt nur ganz wenige, die sagen können, ob jemand mal besser werden kann als andere. Also diese Talenterkennung, das ist ja, wie macht man das? Habt ihr da, du hast jetzt was von Leistungsbereitschaft zum Leistungssport gesagt, geht das dann, achtet ihr dann bei ja, vielleicht auch beim Scouting eher darauf, wie, was so die weichen Faktoren sind und gar nicht so diese physischen Skills, die natürlich in gewisser Art und Weise passen müssen, aber gar nicht so primär sind, sondern es eher um, ja, so weiche Faktoren, sowas wie, was weiß ich, Einstellung, mentale Einstellung zum Spiel oder so geht?
Also was du richtig beschreibst, ist, wir gehen jetzt auf den Fußballplatz, wir vier gucken drauf und wir werden recht schnell sagen können, wer ist jetzt der wirksamste Spieler? So bezeichne ich das immer, ne? Wer ist jetzt für den Moment wirksam? Was wir nicht wissen in dem Moment, ist die Historie, die dahinter hängt. Wann hat dieser Spieler, den wir als wirksam bezeichnen, vielleicht mit Fußballspielen angefangen? Hat der vielleicht mit 5 schon Individualtraining genossen, war mit Papa jeden Tag auf dem Fußballplatz, hat wie ein Bekloppter irgendwie Übungen gemacht, hat Pässe gespielt, hat Dribblings durchgeführt. Und der Mannschaftskollege ist vielleicht nur ein Müh schlechter, hat aber erst mit 10 Jahren Fußballspielen angefangen und war noch gar nicht so viel irgendwie auf dem Platz unterwegs. Dann würde ich, wenn ich die Historie kenne, sagen, der zweite Fall ist eigentlich der talentiertere, weil er hat viel schneller ein Niveau erreicht als der andere. Aber wir haben ja sozusagen nur diese Eingangssichtung und sehen jetzt in dem Moment, das ist der wirksamste. Und die allermeisten würden eben dazu tendieren, den wirksamsten erstmal reinzunehmen. Und dann stellen wir natürlich im Prozess fest, okay, der ist schon irgendwie austrainiert, der hat schon irgendwie 4 oder 5 Mal die Woche Training gehabt, so, da kommt nicht viel, der lebt vielleicht den Traum seines Papas oder seiner Mama, so, und eigentlich selber ist im Fußball gar nicht so wichtig, der will es nur seinen Eltern recht machen. Das sind natürlich Aspekte, die man häufig erst im Verlauf rausbekommt. Dafür ist es eigentlich wieder wichtig, später einzusteigen. Wenn ich es persönlich entscheiden dürfte, dann würde ich auch erst mit der U14 erst beginnen. Man hätte einen längeren Vorlauf, auch Spieler zu beobachten und anzuschauen. Weil dafür ist Hamburg eigentlich recht überschaubar. Die Kinder, die leistungsorientiert Fußball spielen wollen, die werden recht schnell den Schritt machen in Richtung ETV, Niendorf, Norderstedt. Das sammelt sich im Grunde schon im Kern noch immer da. Man findet nur noch selten Spieler bei Vereinen, die nicht leistungsorientiert unterwegs sind. Und wenn ich dann einfach diese Spieler 2, 3 Jahre lang beobachte, wenn ich mir auch dann noch ein bisschen das Umfeld angucke, wie verhalten sich die Eltern, sind Eltern vor Ort? Wie verhalten sich die Eltern? Wie groß sind die Eltern? Wie gibt sich das Kind auf dem Platz? Ist es kooperativ? Spielt es in der Mannschaft zusammen? Ist er sehr egozentrisch unterwegs? Das gibt immer ganz viele kleine Anhaltspunkte, die Aufschluss darüber geben können, ob es sich lohnt, mit diesem Spieler zu arbeiten, ja oder nein. Eine verlässliche Prognose, die würde ich mir auch nach einer U16, U17 ganz häufig noch nicht zutrauen, weil viele dieser Entwicklungen verletzungsbedingt, Persönlichkeitsentwicklung, die vielleicht noch einsetzt, Spieler, die ein Riesentalent haben, also die leistungsorientiert unterwegs sind, sich dann aber später dafür entscheiden zu sagen, nee, Fußball ist nicht meins, möchte was anderes machen, die gibt es halt ja auch immer wieder. Das heißt, das Talent so früh zu erkennen und zu sagen, der geht aber durch, ist schwierig. Wenn nicht gar ausgeschlossen, in vielleicht einzelnen Fällen, also dass ein Moukoko sehr wahrscheinlich in den Herrenfußball übergeht, wird jeder gesehen haben, weil er einfach so dominant war in seinem Spiel. Ich kenne Florian Wirtz noch, weil das damals mein Jahrgang war, beim FC St. Pauli, haben ganz viel auf Turnieren gegeneinander gespielt. Auch der war einfach im Alter von 10, 11, 12 so sehr dominant und so, so viel besser als die anderen. Diese seltenen Fälle gibt es immer wieder und das ist für mich ein nach wie vor erstaunliches Phänomen, dass ja all diese Spieler sind gesichtet, sie sind als die besten Spieler einer Region auserkoren und dann gibt es immer noch mal 1 oder 2 über die gesamte Bundesrepublik verteilt, die halt gefühlt 3 Klassen besser sind. So. Bei denen ist natürlich ein Stück weit die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie irgendwie diesen Weg machen. Aber bei dem Gros der Spieler vermag ich das nicht zu beurteilen. Deswegen ist ja auch diese, also wenn wir wieder sagen würden, Talent und das Talent geht automatisch durch, dann brauchen wir das nicht. Ne? Dann brauchen wir keine Ausbildungskonzeption, dann brauchen wir keine Ausbildung betreiben, weil dann würden sie, das würde ja einfach passieren. Dann können wir ja wegbleiben. So. Aber daran glaube ich eben nicht. Ich glaube schon daran, dass du das erlernen kannst, dass du besser werden kannst, dass du dir Fähigkeiten aneignen kannst. Und dass du Spieler in den professionellen Bereich entwickeln kannst, wenn sie das möchten, ohne zu sagen, es geht in die erste Liga, in die zweite Liga, in die dritte Liga. Vielleicht geht es auch nur in die Regionalliga, aber das ist möglich.
Gut, ich glaube, wir haben noch 4 Stunden Thema vor uns, wenn ich das so anhöre, aber wir müssen jetzt mal eine ganz kurze Pause machen und dann machen wir gleich weiter. Ding Dong, Werbung. Wenn man schon jemanden aus einem Nachwuchsleistungszentrum hier hat, ist es natürlich auch schwierig, Werbung für ein Bier zu machen. Deswegen haben wir natürlich uns von der Kehrwieder Kreativbrauerei ein alkoholfreies Schankbier liefern lassen. Und zwar das Coconut Grove. Ich zitiere kurz von dem Etikett. Es ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale. Super fruchtig, nicht bitter, herrlich tropisch. Entspannt und gelassen. Genau wie Coconut Grove, der Stadtteil von Miami an der Ostküste der USA. Und da hat man sich die Inspiration für dieses Bier geben lassen. Bekommt ihr auf jeden Fall auf shop.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, aber auch im gut sortierten Edeka eures Vertrauens, zumindest in der Metropolregion Hamburg. Und damit könnten wir mit Teil 2 weitermachen. Was haben wir denn als nächstes Thema? Ich habe den Überblick verloren.
Ja, genau. Wir haben so ganz schön Themenhopping betrieben, was ich ganz gut finde. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf euer Ausbildungskonzept zurückkommen, auf Revolution, wo ihr ja durchaus gesagt habt, dass ihr von Ergebnissen so ein bisschen wegkommen wollt, hin zu einer besseren individuellen Entwicklung. Jetzt gab es ja eine relativ große oder zumindest eine größere Veränderung, die angekündigt wurde. Eine Reform der U19 und U17 Bundesliga. Du selbst bist an dieser Reform ja nicht ganz unbeteiligt, hast da mit in der Kommission gesessen auch. Erstmal, was passiert da überhaupt genau?
Also im Kern passiert, dass alle Vereine, die den Status Nachwuchsleistungszentrum haben, in dieser Nachwuchsliga gesetzt sind. Das heißt, es gibt nicht mehr den Moment des Abstiegs aus dieser Liga. Kombiniert mit, und das bleibt weiterhin erhalten, dass ambitionierte Amateursportclubs sich über ihre Ligen auch für diese Nachwuchsliga qualifizieren können und sie im laufenden Spielbetrieb auch die Klasse halten können in dieser Nachwuchsliga, sodass es im Grunde ähnlich der Junioren-Bundesliga einen überregionalen Wettbewerb gibt, in der Hinrunde so gedacht tatsächlich regional, also wir spielen gegen die norddeutschen Clubs. In der A-Jugend wird es dann so sein, dass man in der Rückrunde sogar überregional spielt. Es könnte also passieren, dass man, wenn man sich für die A-Staffel, also in der Hinrunde unter die ersten 3 kommt, man dann in der Rückrunde in der A-Staffel zum Beispiel gegen Bayern München spielt und dann wieder überregional unterwegs ist. Hat im Wesentlichen 2 Aspekte. Man spielt nach wie vor um etwas, man spielt um eine Meisterschaft, man kann was gewinnen. Und man kann diesen Worst Case nicht mehr erreichen, nicht mehr verlieren. Das ist nämlich der Abstieg. Und den kennen wir als FC St. Pauli natürlich irgendwie auch ganz gut, auch wenn wir noch nie meines Wissens aus so 19 oder 17 Bundesliga abgestiegen sind. Aber das Abstiegsszenario ist immer eins, das schon da war. Und ich habe schon so häufig die Kaderplanungssitzungen mitbekommen, noch vor meiner Zeit in der Leitung, wo es dann immer hieß, wir müssen noch einen verpflichten, wir müssen noch den Spieler aus Cottbus holen, wir müssen noch mal auf den Markt gucken, weil es könnte sein, dass wir sonst absteigen. Und einfach diese Freiheit zu haben, dass man auch wiederum seinen eigenen Stil durchziehen kann, dass man mit Spielern einfach weiterarbeitet, obwohl sie vielleicht gerade in einem Loch sind und nicht so schnell dazu tendiert zu sagen, da ist jetzt gerade einer, der ist für den Moment ein bisschen besser, deswegen hole ich mir den jetzt rein. Diese Freiheit wird einem durch diese Nachwuchsliga geschaffen, weil ich es einfach mal aushalten kann, wenn vielleicht eine Mannschaft für den Moment nicht so gut ist. Was dann trotzdem bedeuten kann, dass da ja sehr gute Spieler für zum Beispiel einen professionellen Bereich dabei sind. Und hab da sogar ein aktuelles Beispiel, obwohl die Nachwuchsligen noch nicht geschaffen sind. Aber allein die Tatsache, dass die Nachwuchsligen nächstes Jahr geschaffen werden, hat uns diese Freiheit nämlich gegeben. Das wäre das aktuelle Beispiel der U17, die wirklich nicht gut ergebnistechnisch performen und nicht gut dastehen im unteren Tabellenkeller. Und trotzdem haben wir im Laufe dieser Saison 5 Spieler in die U19 hochgezogen. Aktuell sind 2 Spieler im Profitraining, einer sogar zum wiederholten Male. Also es gibt auch in diesen Jahrgängen ausreichend Talente, um den professionellen Bereich zu füttern. Und diese Freiheit bekommen wir eigentlich erstmalig durch das Thema der Nachwuchsliga. Wir zahlen halt weniger auf das Team ein. Also ich muss nicht mehr gucken, dass wir eine breite Masse an guten Spielern haben, die mir die Ligazugehörigkeit sichern, sondern ich kann tatsächlich gucken, welche vermeintlichen Top-Spieler kann ich jetzt maximal fördern. Ich habe mehr die Freiheit zu sagen, okay, der sehr gute Spieler U17 schon rein in die U19, der sehr gute Spieler U19 schon rein in den Herrenbereich. Das ist nämlich der nächste Step. Ich hatte vorhin die IFC-Studie angesprochen. Die zeigt eigentlich auch ganz deutlich, und da ist Deutschland europaweit auch eher hinten dran, frühe Einsatzzeiten für Jugendspieler im Herrenbereich, und zwar vornehmlich über die zweiten Mannschaften. Da sind die Spanier Experten drin und wir Deutschen leider irgendwie gar nicht. Und wir haben es in diesem Jahr geschafft, wer jetzt in unsere aktuelle U19 guckt, vor allem in den letzten Spiele U19, es sind nur noch sehr wenig Altjahrgänge auf dem Feld, also 05er-Jahrgang, sind nämlich gar nicht mehr so viele, die sind teilweise schon in der U23. Und wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, schon 06 und 07, die eigentlich noch U17-Spieler sind, einzusetzen und zu fördern. Und ich muss nicht jedes Mal irgendwie zittern, dass wir ja vielleicht das Spiel verlieren und damit in einen Abstiegsstrudel geraten, sondern ich kann tatsächlich komplett darauf einzahlen, dass wir unsere Spieler fördern.
Man muss sich das ja so vorstellen, ich meine, man kennt das ja jede Saison in der zweiten Liga, nicht unbedingt immer vom FC St. Pauli, aber dieses...
Manchmal aber.
Ja, manchmal, leider, also auch viel zu oft natürlich. Aber diese Abstiegsangst, die führt ja letztendlich dazu, dass man auch teilweise ganze Spielideen und Konzepte einfach komplett über den Haufen wirft, nur noch Karo einfach spielt und versucht irgendwie mit Kratzen, Beißen, Treten kein Gegentor zu erhalten und so. Würdest du nicht trotzdem sagen, dass sowas auch vielleicht auch mal förderlich ist für Teams, dass die durchaus auch so eine Fähigkeit brauchen?
Also ja und nein. Nein in Bezug auf die Vermeidung von Misserfolg. Also die aus der Angst heraus zu verlieren, aus der Angst heraus abzusteigen in ein, wir reagieren in unserem Spiel eher als zu agieren. Und zwar grundsätzlich ist auf jeden Fall immer ein Problem, dass wir in unserer Ausbildung und in der Art und Weise, wie wir spielen, unterschiedlichste Stile und unterschiedlichste Momente im Spiel erkennen müssen, die genau das in einem Spiel abbilden können, nämlich ich lasse mich mal fallen, ich verteidige intensiv, ich reagiere auf das Spiel des Gegners und aber im nächsten Moment wieder zu agieren, das muss möglich sein und das muss das Ziel sein, unabhängig davon, was am Ende als Ergebnis dort steht oder ob jetzt ein sozusagen, ich kenne die Argumentation, dass man sagt, es muss aber der Druck spürbar sein und das ist ja das, was dann im Herrenfußball auch passiert, das müssen die Kinder ja lernen, das müssen die Jugendlichen ja lernen. Ja, dann können wir halt aber darüber sprechen, wann sie es halt lernen müssen und ob das tatsächlich nötig ist, im Alter von 16, 17, 18 Jahren schon die Erfahrung zu machen oder ob wir nicht über das positive Erlebnis, ich kann was gewinnen, maximale Leistungsorientierung, weil wir sprechen über den Spitzenfußball, wir sprechen über den Spitzennachwuchsfußball. Das heißt, wir haben grundsätzliche Spieler, die wollen gewinnen, die wollen alles dafür tun. Die werden von sich heraus kratzen und beißen, weil es halt darum geht, in der Startelf zu stehen, weil es darum geht, Spiele zu gewinnen. Es ist aber auch ein Trugschluss, auch bei dem Thema Revolution, dass wir ein Ergebnis negieren oder nicht haben wollen. Es ist das Wesen von Sport, es ist das Wesen von Leistungssport, dass es ein Ergebnis gibt, dass es um Erfolg geht. Und auch bei der U19 und U17-Reform geht es darum, etwas zu gewinnen. Es geht darum, sich zu messen und es geht darum, erfolgreich zu sein. Das darf man den Kindern, das darf man den Jugendlichen niemals nehmen. Aber es geht im Kern darum, und das wird dann, glaube ich, manchmal verkannt, ein Abstiegsszenario in einer U19 kann Trainerjobs kosten, kann den Platz des Spielers kosten in diesem Jahrgang, weil dann passieren ja auch genau diese Moves im Halbjahr. Wir stehen unten drin, ich hole nochmal drei rein, schmeiß drei raus. Das kann nicht gesund sein und das kann nicht gut sein für den Fußball. Unabhängig davon, dass man natürlich alle Elemente in Richtung Profibereich abbilden soll und können muss. Und dann gucke ich aber ja eigentlich gerne jetzt in Richtung Regionalliga Nord und U23. Wenn wir jetzt nämlich davon ausgehen, dass ich den älteren Jahrgang U19 schon in der U23 einsetzen kann, dann bekommen sie ja genau das da. Also es gibt kaum eine Liga, wo mehr gekratzt und gebissen wird und wo richtiger Herrenfußball auf irgendwelchen Ackern irgendwo gespielt wird und wo die Spieler sich beweisen müssen. Sie haben ausreichend Zeit, ein, zwei Jahre diese Erfahrung dann zu machen.
Du hattest vorhin angedeutet, dass diese Corona-Jahre sozusagen, dass ihr da was verloren habt. Jetzt hast du auch in einem Interview formuliert, dass eines der großen Ziele der NLZ-Arbeit ist, aus der U19 viele Spieler in die U23 zu bringen. Hast das jetzt auch gerade dargestellt, wie das funktioniert. Und jetzt hast du sogar mir meine Frage fast so ein bisschen schon weggenommen, weil du schon ein bisschen erklärt hast, was sie da lernen. Ist die U23, du hast auch angedeutet, es gab ja so eine Welle von Abmeldung von U23-Teams. Jetzt hast du auch schon dargestellt, es gibt so ein paar, die wieder überlegen, eine U23 anzumelden. Was macht das aus? Also was ist der Vorteil von so einer U23? Ist das tatsächlich nur dieses auf irgendwelchen Ackern kratzen, beißen, treten lernen oder gibt es da noch mehr, was sich vielleicht auch in der physischen Entwicklung von Spielern vielleicht tun muss?
Es ist zum einen die physische Entwicklung, aber es ist viel mehr, also der Herrenfußball, der sich halt darin äußert, wenn ich jetzt auf unsere U23 gucke, dass du wirklich professionelle Fußballspieler hast, die sich vollständig auf den Fußball konzentrieren können. Also bei unseren jungen Spielern würde das ja bedeuten, häufig nach dem ersten Jahr U19, allerspätestens nach dem zweiten Jahr U19, haben die Spieler, und das ist ungefähr 95% unserer Spieler, ihr Abitur abgeschlossen und haben dann vollständig Zeit, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Und dafür ist dieses U23-Konstrukt einfach herausragend. Man darf nicht vergessen, bis in die U19 hinein leben die Spieler eigentlich mit der Doppelbelastung Schule und Leistungssport. Und den Sprung direkt dann in eine Zweitliga, in eine Erstligamannschaft zu schaffen, wo einfach gestandene Spieler sind, die seit Jahren in diesem professionellen Kontext unterwegs sind, die alles darauf ausrichten können, Profifußballer zu sein, ist ganz, ganz schwer. Es gelingt in den ganz, ganz seltenen Fällen. Und die U23 bietet die Möglichkeit, professionell Fußball zu spielen auf Herrenniveau, was dann eben auch heißt, körperliche Zweikämpfe zu führen. Und die gibt es in der U19 in der Art und Weise natürlich nicht immer, weil du halt immer auf 17-, 18-Jährige triffst, die ähnlich entwickelt sind. Und natürlich ist ein 24-, 25-, 26-Jähriger, der ein paar Jahre Herrenfußball in den Beinen hat, im Zweikampfverhalten anders als ein 17-Jähriger. Und das gilt es im Grunde in diesem U23-Kontext zu lernen. Plus halt der nächste Step im Bereich der Professionalisierung. Ich habe mehr Zeit für meinen Sport, was heißt, ich kann mehr machen, ich kann auf jeden Fall auch mehr im Kraftraum unterwegs sein und ich kann nochmal sozusagen diesen letzten richtigen Feinschliff kriegen, der es möglich macht, den Sprung dann auch in den professionellen Fußball, im besten Fall natürlich bei uns in die Zweitligamannschaft zu schaffen.
Und würdest du sagen, dass die U23, dass diese Verzahnung zwischen NLZ und U23 beim FC St. Pauli, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da, dass das enger geworden ist?
Naja, im ersten Step war ja die Entscheidung, die U23 wird mal eher näher an den Profibereich angebunden. Die gelebte Veränderung ist aber im Grunde nicht vorhanden, außer dass dieser Bereich mehr professionalisiert wurde, dadurch, dass er wieder näher sozusagen an Andreas herangerückt ist, dadurch, dass Carsten Rotenbach diese Mannschaft organisiert und strukturiert. Der Austausch und die Verzahnung aktuell mit den handelnden Personen, also sowohl die Trainerteams als auch Andreas als Verantwortlicher für den Gesamtbereich Sport und die Lizenzmannschaft, als auch Carsten für die U23, die ist halt herausragend. Wir sprechen mehrfach die Woche, wir begegnen uns mehrfach, wir tauschen uns aus. In all diesen Themen, Konzeption, Revolution, hat Andreas von Anfang an gesagt, er geht den Weg mit, er unterstützt uns, er ist unserer Überzeugung. Und das hat es halt überhaupt erst möglich gemacht. Also, und dann bin ich wieder bei, warum liebe ich diesen Verein? Weil er diese Dinge möglich macht, weil es hier Menschen gibt, die genau dahinter stehen. Und eben nicht nur Andreas, sondern auch das Präsidium, das wiederum diesen gesamten Weg mitgeht und mitgestaltet, glaube ich tatsächlich, dass wir das so umsetzen können. Glaube ich tatsächlich, dass wir über den Weg U23 in Zukunft einfach in der Lage sein werden, mehr jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, hier am Millerntor auf dem Platz zu stehen.
Wärst du unglücklich über einen Aufstieg der U23 in die dritte Liga?
Oh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
Die Frage stellt sich jetzt seit einigen Jahren, also die Frage stellt sich generell eigentlich nicht für uns. Aber Werder ist ja zum Beispiel einige Jahre in der dritten Liga unterwegs gewesen, oder? Mal guck gerade skeptisch, du bist ein bisschen mehr Werder-Experte, stimmt, ne?
Ist so, also konkret stellt sich die Frage, glaube ich, gerade in Hannover, die da direkt davor stehen und gar nicht wissen, wo sie dann spielen sollen, außer im Niedersachsenstadion, was ein bisschen blöd wäre für die, glaube ich.
Also ich habe mich viel dazu, weil das ein Kommissionskollege von mir mit dem SC Freiburg ausgetauscht. Die haben das, also... Und da hat der Kollege immer gesagt, das ist gut und schlecht zugleich, ne? Weil die Nähe an die Profimannschaft ist natürlich dann gegeben. Ne? Der Sprung ist kleiner. Allerdings hat er ja schon auch zu bedenken gegeben, dass auch für die U19-Spieler raus aus der U19-Bundesliga der Step direkt in die dritte Liga durchaus herausfordernd ist und sie schon es so machen mussten, dass sie relativ viele externe Spieler holen mussten, die dafür gesorgt haben, dass man zumindest im ersten Jahr die Ligazugehörigkeit gehalten hat. Und jetzt hat man ja, der Kollege Treu ist ein Beispiel, der dann abgewandert ist zum FC St. Pauli. Ja, für den persönlich war der Step gut, aber für den SC Freiburg bedeutete sozusagen die ganze Abwanderungswelle nach dem ersten Jahr dritte Liga jetzt, dass man im Grunde nicht mehr in der Lage war, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Ich vermag es nicht zu beurteilen, was für finanzielle Ressourcen es dann verschlingen wird. Und ich vermag es nicht zu beurteilen, welche finanziellen Ressourcen man braucht, um hoffentlich hier Erstliga-Fußball zu spielen. Das ist eher eine Entscheidung, die ich quasi bei Andreas sehe, wie man damit umgeht. Rein sportlich haben wir in diesem Übergangsbereich ganz klar ein Thema. Das weiß man auch. Weder die dritte Liga noch die Regionalliga Nord ist die richtige Liga, um für die Zweitvertretung einen adäquaten Spielbetrieb herzustellen. Auch da gibt es wieder andere Länder, die sehr gut vorangehen. Also sei es die englische Premier League, die die Zweitvertretung ganz anders aufgleist, sei es die spanischen Teams, die einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Wege haben, um in den Herrenfußball zu kommen. Und wann immer wir halt ganz viel mit ambitionierten Amateursportclubs unterwegs sind, ist es natürlich so, dass der Fußball sich sehr in Richtung Ergebnis verändert. Und ich glaube, dass gerade den Jugendspielern es gut tun würde, dieses U23-Jahr nicht schon so spielen zu müssen.
Wie ist denn jetzt, also wenn man jetzt sozusagen die Arbeit oder ihr selbst eure Arbeit auch bewerten wollt, was bewertet ihr denn als Erfolg tatsächlich? Also normal würde man ja sagen, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, normal würde man sagen, NLZ, da misst man, so viele Spieler haben das im Profibereich geschafft, beim FC St. Pauli, das ist jetzt ein Erfolg. Wie bewertest du das persönlich?
Also es ist die Frage des Zeitstrahls. Ne? Wir freuen uns schon alle sehr darüber, wenn, wie Erik, ein Spieler hier sein Debüt gibt. Ich freue mich auch riesig darüber, wenn Spieler frühzeitig den Step in Richtung U23 machen. Ich freue mich aber auch darüber, und das sind lange Diskussionen, die wir geführt haben, wie machen wir eigentlich gute Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum sichtbar, wenn wir nicht auf die Tabelle gucken wollen. Und wir haben zum Beispiel so Dinge gemacht, dass wir Gütekriterien des Trainings entwickelt haben. Und diese Gütekriterien, das ist zum Beispiel Variabilität ist ein Gütekriterium, geben die Möglichkeit, über Training qualitativ zu sprechen. Und also wenn du jetzt ein Training planst und ich ein Training plan, dann können wir nachher darüber sprechen, wie hast du es denn gefunden oder wie hast du mein Training gefunden? Was glaubst du denn, könnte ich besser machen? Aber es gibt eigentlich nicht die gemeinsame Basis, weil es im Fußball kein richtig und kein falsch gibt. Ne? Ich kann die Formation aufstellen, am Ende hat der recht, der gewinnt. So. Und im Nachwuchsfußball ist es ja durchaus ein bisschen komplexer, gerade wenn wir die qualitative Ebene uns anschauen. Das heißt, ich kann schon da hingehen und sagen, pass auf, wenn ich jetzt das Ziel habe, dass die Spieler möglichst viele variable Aktionen haben, dann geht es für dich darum, heute im Training unter der Maßgabe von Variabilität das Thema der Variabilität auf die Spitze zu treiben. Also ein Training zu erstellen, das möglichst, wenn wir jetzt über Kopfballtraining sprechen, mit unterschiedlichsten Ballarten, unterschiedlichsten Wurfrichtungen, unterschiedlichsten Torgrößen entsprechend arbeitet, um in den Nuancen einfach besser zu werden. Wenn wir dahin kommen, dass wir am Ende eines Trainings stehen und sagen, pass auf, heute haben wir tatsächlich dieses Thema der Variabilität auf die Spitze getrieben, dann ist das sozusagen auf den kurzen Weg für mich ein Riesenerfolg und etwas, worüber ich mich im Tagtäglichen freuen kann. Am Ende steht nämlich der Erfolg, der dann eben lautet, dass ein Erik hier sein Zweitligadebüt gibt. Ich freue mich ehrlicherweise natürlich auch sehr darüber, wenn ein Tom Rothe zum Beispiel ein jetzt gestandener Zweitliga-Profi bei Holstein Kiel ist und nicht bei uns. Sprich auch wieder für unsere Nachwuchsarbeit. Natürlich mit dem Wermutstropfen, dass wir im Best Case die Spieler natürlich bei uns auf dem Platz stehen haben.
Und wie ist das, jetzt hast du ja gesagt, 1-2% hast du als Zahl genannt, die Spieler, die es im Profibereich schaffen. Wie ist das mit dem Rest? Was ist da ein Erfolg? Ich meine, das ist ja kein Misserfolg, wenn die es nicht schaffen, oder? So bewertet ihr das ja.
Nein,
hoffentlich nicht.
Der Rest sollte hier rausgehen und am Ende sagen, sie hatten eine gute Zeit und sie konnten viel lernen, sie konnten viel mitnehmen. Sie haben gerne für den FC St. Pauli gespielt. Das ist manchmal, wenn diese Entscheidung getroffen wird, dass es keinen Übergang in die U23 gibt oder vielleicht mal früher ein Spieler den Verein verlässt, in dem ersten Moment sehr emotional. Und Spieler werden das vielleicht für sich nicht so empfinden. Aber ich sage immer, wenn man sich ein halbes Jahr oder ein Jahr später begegnet und man dann ein gutes Gespräch führen kann und der Spieler vielleicht tatsächlich auch sagt, das war schon eine gute Zeit für mich und ich habe einfach ganz viel mitgenommen und ich habe mich irgendwie als Mensch weiterentwickeln können in der Zeit, dann ist es tatsächlich ein Erfolg.
Wenn man jetzt bei St. Pauli in der, ich fange jetzt mal der Einfachheit halber bei der U15 an, Teil des Kaders ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch noch in der U19 ist? Ist das eher so 70-80%?
Ja, ist eher so 70-80%.
Und ab wann fangt ihr an, über sowas wie Förderverträge mit den Spielern zu sprechen? Ab welcher Altersklasse ist das der Fall?
Also ganz formal ist es so, dass Spieler ab dem Altersbereich der U16 Förderverträge abschließen dürfen. Und man kann anfangen, mit den Spielern zu sprechen im U15-Jahr. Das ist dann auch in der Regel so, aber da sprechen wir über 3, 4, 5 Spieler. Also das sind so die Spieler, wo man sagt, das sind jetzt irgendwie die gerade herausstechen, wo wir Stand jetzt glauben, dass sie auch noch in der U19 eine sehr gute Rolle spielen. Das ist immer das Wording, das ich benutze. Die wollen wir irgendwie frühzeitig binden. Und dann ist es auch so, dass man so einen solchen Fördervertrag für maximal 3 Jahre abschließen darf. Das ist so vorgegeben. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, U16, U17 und erstes Jahr U19 den Fördervertrag abzuschließen. Und dann hat man in der Regel das zweite Jahr U19, wo man dann irgendwie neu spricht. Das passt aber auch in der Regel, weil dann ist die Prognose am ehesten so, dass man auch weiß, okay, geht es weiter in Richtung U23, muss man vielleicht mal über mehr sprechen.
Könnt ihr mich und vielleicht ein paar HörerInnen auch abholen, was bedeutet das genau, einen Fördervertrag abzuschließen? Was beinhaltet das?
Es ist die Unterscheidung zwischen Amateurspieler und Vertragsspieler. Hat man einen solchen Fördervertrag nicht, dann ist man quasi ein ganz normaler Amateurspieler, wie beim ETV Hamburg auch. Mit der Unterschrift unter einem Fördervertrag ist man Vertragsspieler. Damit ist man quasi Berufsfußballer, wenn man will. Also man fällt dann unter den Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft zum Beispiel. Und mit diesen Förderverträgen ist eine Mindestaufwandsentschädigung von 350 Euro verbunden. Und man gilt im Grunde als Arbeitnehmer des FC St. Pauli.
Und man verpflichtet sich auch für den FC St. Pauli zu spielen.
Das ist vielleicht die wesentliche Information, klar. Man kann Vertragslaufzeiten definieren, von natürlich 1 Jahr bis 3 Jahre. Und das ist dann eigentlich recht ähnlich in der Handhabung wie im professionellen Bereich. Also wenn ein Spieler dann weg möchte oder ein anderer Verein einen Spieler rausholen möchte, dann ist die Ausbildungsentschädigung frei verhandelbar.
Und dieses maximal 3 Jahre, das heißt, wenn ich das mit ihm mit 16 abschließe, dann gilt das auch bis 19 und nicht irgendwie mit dem 18. Geburtstag verfällt der Vertrag.
Korrekt.
Okay. sehr spannend.
Ja, kannst du ja mal durchrechnen. Es gibt ja jetzt einen Spieler, der gerade debütiert hat für den FC St. Pauli.
Ja, ich wollte da jetzt nicht nach Vertragsinhalten fragen, weil das die anderen Hamburger Medien ja schon tun. Okay, du hast das, also über Revolution haben wir jetzt schon gesprochen. In diesem Ausbildungskonzept wird ja sicherlich auch ein pädagogisches Konzept enthalten sein. Ohne das jetzt im Detail auseinanderzupolen, wie viel Arbeit ist das oder was bedeutet das so im Groben zumindest?
Naja, es bedeutet, dass die fußballerische Ausbildung eben mehr ist, als nur auf dem Platz unterwegs zu sein und Pässe zu üben, Torschüsse zu üben, taktische Verhaltensweisen zu üben, sondern, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Grunde erstmal vordergründig der Leistungssport steht, die Möglichkeit, Leistungssport zu betreiben. Das heißt, in der Pädagogik an erster Stelle steht natürlich die Verbindung Leistungssport zu Schule. Also wie gut ist das kombinierbar? Brauchen die Spieler Unterstützung? Es braucht einen Austausch zwischen Schule und Verein. Was kommt ja nun doch recht häufig vor, dass Spieler auch, wenn wir ein U17-Spiel in Dresden haben, am Freitagvormittag bereits aus der Schule müssen. Das heißt, wir müssen die Stunden nachholen. Wir müssen schauen, dass wir die Spieler dort irgendwie bestmöglich fördern. Und es geht aber auch darum, und das ist uns in dem pädagogischen Bereich, wobei ich mich immer ein Stück weit schwer damit tue, weil ich nicht so sehr diese Bereichsdenke mag, weil das immer so klingt nach, du hast jetzt ein pädagogisches Thema, geht mal zum pädagogischen oder zur pädagogischen Mitarbeiterin, du hast ein psychologisches Thema, geh mal zum Sportpsychologen. Das ist eine Betrachtungsweise, die ist mir irgendwie fremd, weil das ist schon irgendwie ja ganzheitlich zu betrachten. Und den pädagogischen Auftrag haben auf jeden Fall ja die Trainer im Kern, weil es diejenigen sind, die am ehesten mit den Spielern zusammenarbeiten. Wichtig ist aber, dass man eben die Lebensrealität der Spieler abbildet. Und dafür braucht es natürlich eine Pädagogik oder sei es eben eine Didaktik. Wie vermittle ich eben die Inhalte und wie holen wir die Spieler dann da ab? Das heißt, dass wir zum Beispiel so Themen, wir haben aktuell darf auch inhaltlich mit den Spielern zugearbeitet, zum Ramadan zum Beispiel, machen nächsten Dienstag mit den Spielern Fastenbrechen, also dass man solche Elemente in der Ausbildung verankert. Wir haben natürlich die klassischen Themen, die es einfach um diesen Verein einfach gibt, ne? Also was bedeutet es eigentlich, divers zu sein? Wir haben jetzt unterschiedliche Sprüche auf unseren Trikots gehabt. Das sind alles kleine Elemente, weil ich hatte das eingangs gesagt, wir haben die Spieler ja nicht 24/7 bei uns, wir haben sie nur am Abend für einige Stunden. Das heißt, man kann eigentlich immer nur so Highlights setzen, nur so Punkte setzen, womit wir mit den Spielern in die Diskussion kommen, womit wir auch ein Stück weit eine Haltung zeigen. Also welche Kapitänsbinde haben wir irgendwie am Arm, so welchen Ausdruck verleihen wir damit? Wir haben diese Thematik, dass wir in der U19 eine Patenschaft, eine Kooperation mit dem Hanau-Projekt haben. Das heißt, dass es auch da immer wieder einen gesellschaftlichen Auftrag gibt. Es darf nicht zu groß werden, aber es muss Platz finden. Der Kern bleibt Fußball, der Kern bleibt sozusagen alles das, was wir auf dem Platz erlernen wollen. Und dann, und das macht diesen Verein eben auch aus, gesellschaftliche Verantwortung darüber hinaus. Und das versuchen wir eben auch abzubilden mit unseren Ressourcen.
Und das läuft so nebenbei mit oder ist das ein Tag die Woche? Kann man das irgendwie quantifizieren?
Nein, das läuft so nebenbei mit. Also das planen wir im Grunde immer am Anfang einer Saison. Es gibt einen Jahresplan für jede Mannschaft, wo dann ganz klar aufgegleist ist, dieses Element findet zu Zeitpunkt X statt, dieses Element findet zu Zeitpunkt Y statt. Das braucht es einfach, sonst ist das nicht zu koordinieren. Und natürlich werden zwischendurch Themen aufkommen. Also leider gibt es recht häufig Fälle von Rassismus bei Spielen. Das sind dann natürlich immer tagesaktuelle Themen, wo wir uns dann unmittelbar drum kümmern. Je nachdem, was der Spieler braucht, das ist nämlich immer die erste Ebene. Was braucht der Spieler? Was brauchst du Spieler? Brauchst du Unterstützung? Verbleibt es manchmal bei uns sozusagen in-house und wir können das in-house so aufbereiten, dass das für alle fein ist. Oder manchmal geht es eben auch an externe Beratungsstellen, sodass wir uns eben auch Unterstützung holen.
Ich würde ja grundsätzlich davon ausgehen, dass das am Ende auch wieder auf die Leistung der Spieler einzahlt. Ne? Wenn du Spieler hast, die auch in der Lage sind, über den Tellerrand zu gucken. Du hast gesagt, die Fokussierung auf den Fußball ist ein ganz wesentliches, ist die Basis für alles. Aber natürlich ist jetzt einfach so, ist meine Meinung, weiß nicht, ob du da mitgehst, ist es natürlich schon
kann es für einen Spieler, für eine Persönlichkeit nur förderlich sein, tatsächlich ganz viele Facetten des Lebens kennenzulernen. Du hast ja auch gesagt, viele Facetten des normalen Lebens eines Jugendlichen nehmen die Spieler gar nicht mit. Das dann auf der anderen Seite wieder zu unterfüttern und irgendwie auszugleichen, würde ich von ausgehen, dass es am Ende auch dazu führt, dass du dann auch auf dem Platz die viel zitierten mündigen Spieler hast, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Siehst du das ähnlich?
Ich sehe das ganz genauso. Ich kann nur fokussieren, wenn ich auch weiß, was im Drumherum ist. Also das sind die bewussten Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen. Sie können auch nur Entscheidungen treffen, wenn ich ein Stück weit einen breiteren Horizont habe. Auch wenn natürlich ein paar Einschränkungen da sind. Also dass Spieler, also die These würde ich mal zumindest jetzt aufstellen, dass ein 19- oder 17-Spieler, ich weiß nicht, wie das bei euch so war, bei mir war es zumindest so, mit 17, 18, 19 Jahren so die ersten Erfahrungen hier so auf der Reeperbahn machen kann, konnte. Das halte ich mal für fast ausgeschlossen, zumindest Wochenende für Wochenende, dass Spieler das so machen können, weil das würde sich wiederum auch recht schnell auf die Leistung niederschlagen.
Aber wenn es in Ausnahmefällen mal vorkommen sollte, klar, dann bedeutet das nicht das Scheitern der Ambitionen, sondern...
Es ist immer die Frage des Wie und Wanns. Also alle Spieler, die bei uns sind, sind ja irgendwann mal von uns selektiert worden. Sie haben eine Eingangssichtung bestanden. Sie haben ja irgendwie irgendwo mal nachgewiesen, dass sie leistungsorientiert Fußball spielen. Egal, ob sie zu U12 kommen oder ob sie zu U15 kommen, ob sie zu U17 kommen. Es ist also viel einfacher aufgrund dieser Basis, also ein Spieler, der immer trainieren will, der immer spielen will, der alles dafür tun will, dessen großer Traum Fußball spielen ist, Fußballprofi werden ist, den einzubremsen und der Erwachsene zu sein, der eben auch die anderen Türen öffnet, ist halt einfacher und das ist wiederum auch unsere Verantwortung, als den anderen Weg zu gehen, jemanden permanent dazu zu motivieren, jetzt den Sport vielleicht mal auszuführen oder mehr zu tun oder regelmäßig zum Training zu erscheinen. Also es gibt durchaus mal die Momente, dass man das gerade bei den Jüngeren hat, wo man dann recht schnell doch zu dem Entschluss kommt, dass man sagt, okay, Leistungssport ist vielleicht in letzter Konsequenz nichts für dich, weil es natürlich etwas mit, ich muss auf etwas verzichten vielleicht, einzahlt, aber wiederum natürlich auch ein Zugewinn im Sinne von, das habe ich vorhin gesagt, ich empfinde das schon so, es ist ein Privileg, das tun zu dürfen. Ja. Fußball zu spielen auf dem absolut höchsten Leistungsniveau, Metropolregion Hamburg, es gibt 2 Nachwuchsleistungszentren, das heißt, wir sprechen über 40 Spieler eines Jahrgangs, die das halt ausführen dürfen. Das ist halt ein maximales Privileg, ist irgendwie was Schönes und es geht natürlich aber auch ein Stück weit mit Verpflichtung einher.
Ja. Und gibt es viele Spieler, die sich dessen bewusst sind, dass sie im besseren der beiden Hamburger NLZs unterwegs sind? Und
also der Gros der Spieler hat ja nur ein NLZ gesehen, deswegen werden sie das in der Regel nicht beurteilen können. Überraschenderweise, und das also überrascht mich schon noch immer wieder, das ist ja nun auch bekannt, dass wir, was die infrastrukturellen Rahmenbedingungen betrifft, gute Überleitung zum nächsten Thema.
Perfekt,
ne?
Ja,
was die infrastrukturellen Rahmenbedingungen betrifft, jetzt nicht exorbitant gut aufgestellt sind, vor allem nicht im Verhältnis zu den Nachbarn. Und es überrascht mich doch immer wieder, dass sich doch so viele Spieler für uns entscheiden, gerade bei den Jüngsten. Und ohne, dass mir das jetzt immer bewusst ist, weil ich auch ja nicht für den anderen Verein sprechen kann, weil ich dort noch nie gearbeitet habe, immer wieder auch angeführt wird, ne, bei euch ist es irgendwie näher, es ist familiärer, es ist einfach zugewandter, was vielleicht sozusagen am Mindset liegt, was sicherlich aber zum Beispiel auch wiederum eine Stärke der Infrastruktur ist, weil wir haben nicht so viel Platz, das heißt, es ist alles eng, man begegnet sich permanent, man spricht ganz häufig miteinander, also ich sehe das nicht nur negativ, wir haben natürlich aber einfach ein Thema, vor allem was die Anzahl der Plätze betrifft, so, da sind wir einfach stark eingeschränkt. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Gros der Spieler sehr glücklich und sehr zufrieden damit ist, beim FC St. Pauli spielen zu können und zu dürfen. Und sicherlich gerade auch in Zeiten wie diesen, weil ich würde mal meinen, als Nachwuchsspieler, weiß ich gar nicht, ob es schon mal einen Zeitraum gab, wo ich mich noch mehr damit identifizieren kann, was eigentlich hier im professionellen Bereich passiert.
Und es ist mega spannend, ne? Weil ja gerade dieses Thema Vereinskultur dann offensichtlich eins ist, was bis unten durchschlägt und da auch für Erfolge, für Bindungen sorgt. und von außen ja gerne mal eher so als Bremsklotz für den FC St. Pauli gesehen wird. Deswegen finde ich das schon interessant, wenn du so aus der Praxis erzählst, dass das durchaus, ja, dass die Vereinskultur durchaus positiven Eindruck hinterlässt und dadurch natürlich nachhaltig auch wirkt für den Club.
Es ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das muss man sagen. Wir sind nicht der klassische, sterile Profi-Club. Hier gibt es Widersprüche. Wir widersprechen uns irgendwie permanent. Wir versuchen, Top-Performance, Leistung in Einklang zu bringen mit Anti-Kommerz, um es überspitzt zu formulieren. Das ist der Konflikt, den man hier permanent austrägt. Und das ist ähnlich dem, was wir im NLZ tun. Ne? Dem Spieler zugewandt, den Bedürfnissen nahe, familiäre Atmosphäre, Beziehungen herstellen und aber Leistungssport und Spitzenperformance einfordern, ist auch ein permanenter Widerspruch, den es gilt, jeden Tag auszuhalten und immer aufs Neue irgendwie auszutesten. Das ist eine Challenge. Und dieser Verein steht für etwas. Und das war auch der Impuls im Zuge der Revolution und in der Art und Weise, wie wir eben auf den Fußball gucken, wie wir auf die Spieler gucken, für etwas zu stehen. Man kann die Beraterthematik, du hast vorhin gesagt, Tim, man kann sie so oder so sehen. Es ist aber eine klare Haltung, es ist eine Position. Da kann man mitgehen oder kann man nicht mitgehen. Und ich freue mich einfach darüber, dass wir nicht irgendwo durch die Gegend schwimmen, weil gerade in dieser Beraterthematik habe ich so viele Kollegen auch sprechen hören, die zu mir gesagt haben, sie finden das super, sie finden das absolut sympathisch, sie würden diesen Weg gerne mitgehen. Und dann gibt es die gesamten politischen Zwänge, die es halt so gibt im Fußball, die das natürlich verhindern. Aber wir machen es. Und das ist überragend. Und deswegen, also liebe ich es, hier zu arbeiten und liebe ich diesen Verein.
Dann schauen wir uns das Infrastrukturelle mal an, was du schon angesprochen hast. Du sagst, ihr habt zu wenig Plätze aktuell. Wie verändert sich denn das fürs NLZ, wenn jetzt das neue Trainingszentrum an der Kollerstraße gebaut wird?
Oh, sag doch erstmal, wie viele Plätze wir haben. Da werden ja gerade Leute, die nicht in Hamburg wohnen, erstmal mit den Ohren schlackern.
Ja, ist jetzt die Frage, was man sich genau anguckt. Also de facto ist es aktuell so, dass wir am Trainingszentrum an der Kollerstraße, wo ja auch die Profis und die U23 beheimatet ist, zwei Rasenplätze. Das hat man ja den letzten Medienberichten entnommen und dem Ausflug.
Es gibt noch einen auf Mallorca, einen Rasenplatz, ja.
Ja, auch nicht die allerbesten Rasenplätze. Ne? Es ist einfach, als dieses Trainingszentrum an der Kollerstraße gebaut wurde, da war ich noch nicht beim FC St. Pauli, offensichtlich nicht so gut angelegt worden oder es wurde Geld eingespart bei Drainage und Co., dass diese Plätze eben nicht eine gesamte Saison aushalten. Also allein schon die Bedingungen für die Profis sind meines Erachtens nach nicht ausreichend. Beziehungsweise mit dem Switch des Nachwuchs durch Corona an den Brummerskamp, da sind wir ja mit allen Teams inzwischen beheimatet, jetzt mal auf einem Status quo, die meines Erachtens nach überhaupt Profifußball und Performance mal möglich machen. Ich würde nicht sagen, dass die Profis jetzt luxuriöse Zustände an der Kollerstraße haben, aber sie haben das gesamte Gebäude zur Verfügung. Sie haben zwei Plätze zur Verfügung. Und sie haben es geschafft, es so zu professionalisieren, dass es offensichtlich zu sehr guten Leistungen geführt hat. Ähnliches ist bei der U23 passiert, mit der Anwendung an die Lizenz, ein Mehr an Professionalisierung, stehen jetzt gut da. Du hast über einen Drittliga-Aufstieg, einen potenziellen gesprochen. In den letzten Jahren haben wir sehr häufig eher über einen Oberliga-Abstieg gesprochen. Also auch da gibt es eine Veränderung. Und am Brummerskamp, das ist quasi aktuell die Heimat des Nachwuchsleistungszentrums, haben wir die Situation, dass wir einen Kunstrasenplatz haben und eine Kuhweide. So. Und das war's. Und wir sind dort unterwegs mit U12, U13, U14, U15, U16, U17 und U19, nutzen aktuell noch einen Abend-Trainingslot am Brummerskamp an der Kollerstraße für Training und müssen damit irgendwie klarkommen. Ne? Der Alltag ist schon auch, gerade im Winter, wenn der Rasenplatz gesperrt ist, der im Grunde nur so 2 bis 3 Monate im Jahr bespielbar ist, dann sind wir mit 3 bis 4 Teams auf einer Anlage unterwegs, zeitgleich. Und das sind natürlich Rahmenbedingungen, die sind irgendwo mal für den Moment charmant. Ich mag es auch, wenn irgendwie Enge da ist und wenn man sich austauschen muss, sind aber für Nachwuchsspitzenförderung einfach nicht ausreichend. So, und es ist eigentlich egal, wo man hinguckt. Den Stadtnachbarn möchte ich gar nicht benennen, aber auch andere Leistungszentren haben natürlich weitaus mehr zur Verfügung. Und ich möchte auch gar nicht irgendwie luxuriöse Zustände irgendwie einfordern, weil ich glaube, dass der Nachwuchsfußball sich an vielen Stellen auch dahin entwickelt hat, dass es zu viel ist, also dass es zu viel Bonbons sind, weil es schon noch darum geht, Widerstände zu überwinden, sich durchzusetzen, auszuhalten, vielleicht an einer Stelle nicht so viel Geld zu verdienen, vielleicht auf einen Fahrdienst zu verzichten, vielleicht auf einen Wäscheservice verzichten zu müssen und so weiter und so fort. Weil ich nicht glaube, dass sie dazu führen, dass die Spieler Profifußballer werden, sondern eher dazu führen, dass sie sich sehr schnell bequem machen und nicht den letzten Step machen müssen, um Profifußballer zu werden. Aber wir brauchen tatsächlich mehr Plätze. Und, letzter Satz dazu, der Profifußball, die U23, findet auf Rasen statt. Unsere komplette Ausbildung U12 bis U19, außer die Spieltage, die am Königskinderweg stattfinden, auf einem nicht so guten Rasenplatz, finden auf dem Kunstrasenplatz statt. Und auch das, wer das mal gespürt hat, ne, Kunstrasenfußball und Rasenfußball sind exorbitant different. Ne? Und das ist schon auch eine Herausforderung, dass wir halt U19-Spieler dann in Richtung Profibereich der U23 schicken und sie haben ihr komplettes Leben auf Kunstrasen verbracht und das ist eigentlich der Ausbildung nicht angemessen.
Ich muss das nochmal ganz kurz wiederholen. Wir haben 7 Teams im NLZ und wir haben einen Kunstrasenplatz, ne? Also das nochmal kurz festzuhalten. Das heißt, pro Team 3, bei den meisten wahrscheinlich 4 Trainingseinheiten pro Woche. Die mathematische Leistung kann sich dann jeder selber geben.
Plus, wir teilen uns den Platz am Rummerskambier auch noch mit der naheliegenden Schule. Das heißt, de facto haben wir ihn auch erst ab 16 Uhr.
Ja, gut. Haben wir das mal festgehalten zumindest.
Ich muss hier eine Frage einbringen, weil du das gerade aufgezählt hast und die Teams und so. Ich wurde, als ich gesagt habe, einer Bekannten gesagt habe, Ben Liedtke ist bei uns im Podcast zu Gast, da wurde mir eine total spannende Frage gestellt, die ich dir jetzt stellen soll. Und zwar hat die gesagt, ey, warum gibt es im deutschen Juniorenfußball keine U18?
Ja, ist eine spannende Frage. Haben wir sogar tatsächlich auch intern diskutiert. Also man kann eine bilden.
Okay, ist aber es verboten. Gibt keinen Ligenbetrieb dafür, oder? Also klar, es ist nicht verboten, aber dann müsstet ihr in der U19
anziehen. U19 Regionalliga könnte man spielen. Also man müsste sich diesen Platz erspielen, man könnte U19 Regionalliga spielen. Es ist natürlich de facto so, dass du irgendwann ja mal sagen musst, du musst diesen Flaschenhals halt ansetzen. Wenn du noch eine U18-Mannschaft hast, wenn du noch eine U19-Mannschaft hast, dann sprichst du über 40 Spieler in diesem Bereich. Auch da gibt es Länder, die durchaus mit dieser Breite ja agieren. Dann ist aber die Frage, was kommt danach? Hast du auch einen breiten Übergangsbereich? Kannst du deutsche Spieler längstmöglich fördern, ja oder nein? Und es macht schon Sinn, nach einer U17, spätestens nach einer U17 die Entscheidung zu treffen, wenn wir über einen 24er-Kader bei einer U17 sprechen, welches sind die 12 relevanten Spieler, denen wir es zutrauen, den Step in Richtung Leistungsbereich zu machen? Bloß halt, und das, glaube ich, ist sicherlich ein Beweggrund bei vielen Leistungszentren, ähnlich der Abschaffung der U23. Es ist halt eine komplette Mannschaft mit Trainerteam, mit Spielbetrieb. Also da stecken dann ja auch wieder massig finanzielle Ressourcen drin. Darf man nicht unterschätzen.
Aber ist das nicht gerade in der Spielerentwicklung total wichtig, wenn man sozusagen dieses Übergangsjahr vielleicht hat, wo man eben ja vielleicht auch körperlich in der Entwicklung zwischen U17 und U19, das ist ja, da passiert ja noch ganz schön was.
Da passiert auf jeden Fall ganz schön was. Entscheidend ist aber ja, also die Studienlage macht ja im Grunde klar, und das ist auch mein Erfahrungswert, frühestmöglich im nächsten Jahrgang, frühestmöglich im Herrenfußball ankommen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, in der U19-Bundesliga oder in der U19-Nachwuchsliga möglichst viele des jüngeren Jahrgangs U19 bereits einzusetzen, während die des älteren Jahrgangs bereits im Bereich U23 spielen. Dieser Überhang an Spielern und diese unterschiedlichen Jahrgänge machen erst dieses Verschieben möglich. Wenn ich jetzt eine U18 bilde, habe ich es wieder viel schwieriger, diese Spieler irgendwie hin und her zu schieben und durchzuschieben, weil dann brauche ich in der U19 den kompletten alten Jahrgang, dann kann ich die guten Spieler irgendwie wieder nicht in die U23 schieben, in der U18 wieder ähnlich. Es geht halt um Spitze und es geht halt um Elite. So, also erscheint mir das recht logisch. Ich würde eher den Weg gehen und ich glaube, dass das die kommenden Jahre auch passieren kann mit der Einführung der Nachwuchsligen jetzt, dass die allermeisten U19-Mannschaften zukünftig U18-Mannschaften sind, weil du eben nicht mehr absteigen kannst. Das heißt, du setzt eher, und das, wir werden es in der kommenden Saison im Grunde ähnlich halten, du setzt eher die jüngeren Jahrgänge ein und hast die älteren schon in der U23.
Und in einer der nächsten Sendungen diskutieren wir dann, warum es bei den Mädchen keine A-Jugend gibt. Aber das ist ein ganz ähnliches Thema, glaube ich, die Antwort.
Ja.
Okay, momentan ein Platz Brummerskamp, zwei Rasen und ein Kunstrasenplatz an der Kollaustraße. Der Brummerskamp wird Plan irgendwann, wenn alles durch ist, dann aufgegeben und die Kollaustraße, wenn sie ganz fertig ist, hat dann, korrigiere mich, 7 Plätze.
Korrekt.
Und alle NLZ-Teams ziehen dann um.
Korrekt.
Wird es dann mehr Teams geben?
Nein.
Das bleibt so. Was passiert mit den Rabauken? Die würden auch dort stattfinden oder gar nicht mehr? Nein, nur Feldstraße?
Rabauken, also meines Wissens, bleiben an der Feldstraße.
Okay.
So wie die Kollaustraße 2 jetzt konzipiert ist, gehe ich davon aus, dass es ausschließlich dem Leistungssport vorbehalten ist. Es sind auch genau die Ressourcen, die wir brauchen. Also das ist auch nicht mit einem extremen Überhang gebaut, sondern das, was notwendig ist, weil wir, also klingt dann irgendwie krass, von 1 auf 7. Davon muss man ja aber 2 wieder abziehen für die Profis, die im Grunde nicht vom Nachwuchs bespielt werden. Und wenn wir auch darüber sprechen, dass mal von diesen dann noch übrigen 5 mindestens 2, vielleicht sogar eher 3 Naturrasenplätze sein sollten, sein müssen, dann weiß man im Grunde auch, die kann man nicht ganzjährig bespielen. Da muss man dann gucken, dass man die Plätze wechselt. Am Ende bleibt also nicht so viel mehr über. Sprich, man kann auch nicht super viel mehr Mannschaften dort abbilden.
Jetzt war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ein Artikel im Abendblatt, wo die vom Projektleiter die dezente Hoffnung geäußert wurde, 2025 zumindest schon mal den ersten Spatenstich machen zu können, wenn alle Erlaubnisse etc. erteilt werden. Was ist denn momentan der Stand, wann das Ding durch sein soll? Ist da 2030, habe ich mal gehört, realistisch? Oder?
Habe ich auch mal gehört.
Okay. Würden dann auch, also wenn du das überhaupt beantworten kannst, die U19, U17 Spiele dort stattfinden oder bleiben die Stand jetzt wahrscheinlich eher in Schnellsen oder sucht man dann eine ganz andere Möglichkeit mit Diebsteich etc.?
Nee, wir versuchen schon, Stand jetzt, muss natürlich gucken, wie sich dann nachher tatsächlich darstellt, die Spiele dort abzubilden. Dadurch, dass die Auflagen für die Durchführung U19, U17 Nachwuchsliga dann jetzt nicht ähnlich einer Regionalliga Nord sind, sollte das umsetzbar sein. Hängt natürlich aber auch davon ab, welche Regularien gelten zu dem Zeitpunkt, wo das eben stattfindet, weil es nicht realistisch ist, dass dort jetzt zum Beispiel eine relativ große Zuschauertribüne, getrennte Heim- und Gästebereiche hergestellt werden können. Deswegen ist eigentlich auch schon klar, dass U23-Spiele auf jeden Fall ja nicht stattfinden werden. Ich gehe aber davon aus, dass Nachwuchsspiele U19 und U17 dort stattfinden werden können.
Und ich gehe davon aus, dass die Zusammenlegung Lizenzspieler U23 NLZ auch A, Synergieeffekte hat und B, so ein bisschen die, ich sag's mal, Identifikation erhöhen soll?
Ja, am Ende ist kurze Wege, kurzer Austausch immer möglich und das ist, also was wir uns jetzt strukturell erarbeiten, indem wir halt festlegen, wir treffen uns einmal die Woche, wir sprechen einmal die Woche, passiert dann Gang, also ist dann sozusagen Alltag, weil man sich jeden Tag auf dem Flur trifft und kurz sprechen kann, sich kurz sieht und es schafft natürlich Synergien, ganz klar. Also das erhoffe ich mir schon. Und es ist natürlich schon ein Aspekt, wenn ich als junger Spieler U17 als auch U12 rüber gucke und dort die Profispielen sehen kann, dass vielleicht diese letzte Motivation, ich will es auch dahin schaffen, weil es sichtbar ist, nochmal größer ist. So, das erhoffe ich mir schon, aber wir sollten uns jetzt auch nicht nur darauf quasi fixieren, weil primär geht es schon einfach darum, dass die Rahmenbedingungen stimmig sind, um Leistungssport zu machen, weil das finde ich schon auch wieder wichtig. Wir sprechen hier über Kinder und Jugendliche, die sagen, die bereit sind, wie gesagt, 4, 5, 6 Mal die Woche ihre Zeit darauf aufzuwenden, Fußball zu spielen, Leistungssport zu betreiben. Und dann ist es schon auch die Pflicht als FC St. Pauli, die ein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten, Rahmenbedingungen zu bieten, die das dauerhaft auf einem guten Niveau auch möglich machen. Und die Beispiele Erik zeigen ja, dass es auch so irgendwie funktioniert. Und da muss ich vor allem ein Kompliment an meine Mitarbeiterin machen, weil wir das natürlich versuchen, über ganz viel persönliche Beziehung und ganz viel Aufwand im Grunde auf der Mitarbeiterin-Ebene halt aufzufangen. Das, was wir irgendwie infrastrukturell nicht vorhalten zu können, dann über das Menschliche eigentlich abzubilden. Und ich würde auch behaupten, das ist unsere große Stärke. Und das ist auch ein Stück weit die Gefahr, die ich sehe, wenn dort ein Trainingszentrum steht, dann kann unsere Arbeit so richtig wirksam werden, wenn es auf der Basis dessen bleibt, was wir uns jetzt am Brummerskamp eigentlich erarbeitet haben. Diese persönliche Beziehung, die Nähe, der Austausch, dass wir wissen, wir haben nicht die besten Rahmenbedingungen, wir müssen halt inhaltlich überzeugen, das muss bleiben. Es darf nicht dazu führen, dass, weil alles glänzt und groß ist und schön ist, die Spieler dann bei uns sind und dann ist es ein bisschen egal, wie wir es machen.
Ich wollte eine letzte Frage stellen, aber du scheinst noch eine zu haben.
Also eine steht ja noch auf dem Zettel. Hast du noch eine?
Nee, ich habe noch eine zusätzliche. Ja, dann mach du mal.
Okay. Es ist überhaupt nicht deine Aufgabe momentan, aber trotzdem natürlich ein Thema in diesem Verein, die Förderung von Mädchen- und Frauenteams. Gibt es da Überlegungen, die in die Kollaustraße einzubinden, auch wenn sie natürlich dann erstmal sowieso auch sich ja committen müssten und so weiter und so fort? Oder wäre das platztechnisch dann schon wieder schwierig?
Die Frage kann ich tatsächlich kaum bis gar nicht beantworten. Es kommt ein bisschen drauf an, über welche Jahrgänge sprechen wir, wie ist es angelegt, ist es tatsächlich das Bekenntnis zu Leistungssport?
Hast du da zufällig einen Überblick bei anderen Vereinen wie, keine Ahnung, Wolfsburg, Leipzig etc. oder auch Werder? Ist da das NLZ auch für Frauen und Mädchen gedacht oder ist das überall getrennt?
Nein, also das NLZ laut Auflage ist ein reines Jungen-NLZ stand jetzt. Und es gibt meines Wissens aktuell noch keine Bestrebungen, etwas Ähnliches im Frauenbereich zu machen. Ich glaube, dass es auch durchaus diskutiert wird, ob man diesen Weg über den Profiverein gehen will. Weil das könnte natürlich eine Diskussion sein, weil man auch noch nicht die breite Masse an fußballspielenden Mädchen hat, dass man eben einen Weg geht, der die Verbandsförderung erstmal an erste Stelle setzt und dort über Ausbildungszentren agiert. Halte ich zumindest im aktuellen Status quo für durchaus sinnvoll. Kann es tatsächlich kaum beurteilen, was da der richtige Weg ist und wie das vor allem dieser Verein hier handhabt. Was ich natürlich festhalten kann, ist, dass wir Nachwuchsleistungszentrum sind und unterhalten und dass das halt ausschließlich für Jungen gilt. So, das ist die rechtliche Grundlage. Kann man jetzt gut finden, kann man doof finden.
Ja. Okay.
Ja, es hat sich ein bisschen in die Luft aufgelöst, die letzte Frage, aber ich habe noch eine andere Frage. Du hast gesagt, dass das relativ eng ist bei euch und hast es ja auch dargestellt mit dem Platzproblem und hast auch gesagt, dass es das vielleicht ja auch eine Stärke ist. Es gibt ja, vielleicht kennst du die Studie auch, es gibt eine Studie über die Größe von Kabinen, von Spielerkabinen, Bezug nimmt auf Erfolg, die gezeigt hat, dass die, je kleiner die Kabinen sind, in denen sich Teams befinden, umso erfolgreicher sind die Teams.
Cool.
Erstens, wie designt ihr die neuen Kabinen an der Kollau? Wollt ihr das ähnlich klein halten dann alles? Oder berücksichtigt ihr sowas überhaupt? Irgendwelche Studien, die auf so, ja, doch so ein paar wirre Zusammenhänge eingehen?
Also in der Innengestaltung sind wir noch nicht. Es wird voraussichtlich ja so sein, dass wir im Grunde das alte Gebäude zunächst mal übernähen, bevor dann neu gebaut wird. Da sind natürlich Kabinen gegeben. Die sind jetzt auch nicht luxuriös groß. Die sind größer als die am Brummerskamp. Aus meiner Perspektive ist das aber alles Beiwerk. Ne? Die Größe der Räumlichkeiten, die Größe der Krafträumlichkeiten, die Größe der Büros, müssen wir uns Büros teilen, ja oder nein, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ich habe eigentlich nur den Fokus darauf, dass wir mehr Platz zur Verfügung haben, dass wir vor allem also Rasenplätze zur Verfügung haben, um den Sport bestmöglich auszuführen. Weil was die Büroräumlichkeiten zum Beispiel betrifft, sind wir im Brummerskamp durch zwar Container, aber rein in der Fläche gar nicht so schlecht ausgestattet. Und also mir persönlich tut es jetzt irgendwie gar nicht weh, dass ich mein Büro in einem Container habe. So. Und ich mag es auch, dass wir da eng bei eng sind und einfach viel uns austauschen und sprechen können. Das heißt, das braucht es für mich nicht. Ne? Also nicht der Impuls von, wir brauchen jetzt riesengroße Kabinen, wir brauchen riesengroße Räumlichkeiten, wir brauchen roten Teppich, wir brauchen goldene Wasserhähne, überhaupt nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Also ich glaube schon noch daran, dass halt insbesondere Jugendspieler es nicht zu luxuriös haben dürfen, damit sozusagen der Druck, es zu schaffen, einfach auch da ist und größer ist. Und der Ansporn, es zu schaffen, halt auch da ist. ein junger Spieler, der bereits 2.000, 3.000, 4.000 Euro verdient, zum Training gefahren wird, nach Hause gebracht wird, dem die Wäsche gewaschen wird, der, was weiß ich, einen riesigen Social-Media-Account mit x Followern hat, der in den Zeitungen steht. Also wo ist sozusagen der Impuls und der Druck, zumindest extrinsisch, es dann noch zu schaffen? So. Das kann man halt anzweifeln. Ich glaube, den Weg sind wir halt in Deutschland an vielen Stellen gegangen in der Professionalisierung der Nachwuchsleistungszentren. Das ist ein bisschen die Kehrseite gewesen, dass die Bedingungen so gut wurden und so gut sind an vielen Stellen, dass vielleicht der letzte Push, den Step in den Profifußball zu schaffen, für viele gar nicht mehr als notwendig erachtet wird.
So, und jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wir denken uns, schließen alle die Augen und denken uns zurück ins Jahr 1999, 2000. Der junge Benjamin Liedtke hätte die Möglichkeit, in der U12 des FC St. Pauli zu spielen. Hättest du damals die, was du jetzt immer herausgehoben hast, die Motivation, diese Leistungsbereitschaft, hättest du das gehabt? Also ich meine, es gibt ja unendlich viele Kinder, die von sich behaupten, ich möchte Fußballprofi werden. Und was ist so deine Feststellung, wie viele davon haben dann genau diese Bereitschaft dafür auch richtig was zu investieren? Und warst du auch so einer, der das gemacht hätte? Also wärst du in so einem NLZ auch klargekommen?
Ich wäre nicht hier klargekommen.
Warum nicht?
Also ich weiß, ich habe ja vorhin von den Motiven berichtet und das hat mir schon sehr geholfen, mich selbst kennenzulernen. Und ich weiß von mir selbst, und es hat auch einiges sozusagen aus meiner Kindheit und Jugend irgendwie erklärt, ich habe keine klassischen Hochleistungsmotive, also dieses Thema soziale Anerkennung, also auf für Lob etwas tun, habe ich nicht. Für Status etwas tun, also für herausgehoben sein, habe ich nicht. Was ich habe, ist ein sogenanntes Neugiermotiv, also bin einfach neugierig, probiere Neues aus und bin irgendwie an diesen Dingen dran. Und vor allem ein Einflussmotiv. Also ich mag es gerne, Entscheidungen zu treffen. Und ich erinnere mich an so viele Szenen aus meiner Kindheit, wo der externe Beobachter sagen würde, was für ein Dickkopf. So. Und ich hätte mir sehr schwer, zumindest zu den damaligen Zeitpunkten, was von Erwachsenen sagen lassen und vor allem sagen lassen, was ich zu tun habe, wie ich auf dem Platz zu laufen habe, wie ich wann, wie zu lernen habe, mich in so eine Struktur einzubetten. Also das hätte als Kind, als Jugendlicher für mich nicht funktioniert, beziehungsweise hätte mich überhaupt gar nicht motiviert. Ich könnte mich viel mehr, wenn ich jetzt klein wäre und sagen, auf die Art und Weise, wie wir es heute machen, damit könnte ich mich irgendwie mehr identifizieren, weil es nicht so sehr in Schablone gepresst ist, weil es mehr Freiheiten für die Kinder und für die Jugendlichen gibt. Ob ich aber diesen Weg dauerhaft gehen könnte, mag ich zu bezweifeln.
Wir gucken uns alle an und nicken eifrig. Benni, das war klasse. Also wir haben fast 2,5 Stunden auf der Uhr. Wir haben eben in der Pause schon noch ein bisschen weiter gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich noch mal die gleiche Länge füllen mit ähnlich interessanten Themen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super spannend, super interessant und glaube ich auch jetzt weg von St. Pauli für generell Jugendfußball und Entwicklung von Fußballern, Fußballerinnen im Zweifel dann später auch mal total klasse. Also vielen Dank dafür.
Vielen Dank euch und das muss ich auch nochmal auch hier platzieren. Die Tiefe des inhaltlichen Austauschs, wir haben jetzt 2,5 Stunden gesprochen, also das ist schon noch etwas, wofür ich euch sozusagen mag, wofür ich eure Berichte lese, weil es halt eine gewisse Tiefe halt generiert und es eben nicht so oberflächlich abgehandelt wird, dass wir uns einfach die Zeit genommen haben, dass es die Tiefe der Fragen gegeben hat, das finde ich toll und das ist super, dass der Nachwuchsfußball die Plattform bekommt.
Das hören wir natürlich auch sehr gerne. Tim, möchtest du noch sagen, wie es hier weitergeht?
Ja, also hier drückst du jetzt gleich den roten Knopf, der sagt Aufnahme beenden. Und dann ist es aber gar nicht so weit, bis wir die nächste Aufnahme starten. Ich weiß, man soll das gar nicht so doll ankündigen, weil nachher kommt doch irgendwas dazwischen. Aber es ist tatsächlich, wir haben uns jetzt über 3 Monate Zeit gelassen, bis wir die 100 gemacht haben. Die 101 ist aber bereits schon für Mitte April angesetzt. Und es wird, ja genau, musikalisch und in gewisser Art und Weise spielt Kuchen eine Rolle. Aber mehr verrate ich noch nicht. Wir sagen jetzt hier, ich sag mal für uns alle tschüss. Wir freuen uns auf die nächsten 100 auf jeden Fall. Wir hoffen, dass ihr euch auch darauf freut, die nächsten 100 zu hören. Und macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of a love. Walk on through the wind, walk on. Sweet.